Hallo Robi, wir sehen uns heute endlich mal wieder.
Hey David!
Mann, das macht mich richtig glücklich, deine Fresse hier vor mir zu haben.
Ja, ist nicht schlecht, ne?
Nee, wirklich.
Geht's
ganz
dir gut?
Großartig. Ich bin dolle müde. Ich merke den Winter und ich merke, dass das Ende des Jahres ist immer so viel besten Listen und jetzt kommen noch die ganzen Müllfilme ins Kino, die man sich alle angucken muss.
Stimmt doch, also doch, nur Müllfilme,
nicht gibt's nur
auch
Müllfilme.
Andere. Ich guck heute House of Gucci zum Beispiel.
Oder der kriegt keine guten Kritiken.
Warum? Ich sag dir, ich gehe den heute gucken und du redest mir rein, er kriegt keine guten Kritiken. Warum sagst du mir das vorher? Ich vermeide solche Stimmungslagen vorher. Jetzt gehe ich da hin und denke, er ist bestimmt
schlecht.
Dann
macht er keinen Podcast mit David Hein.
Jetzt überlege ich, ob ich heute Abend da hingehen soll oder ihn später gucke. Jetzt, sofort geht mein Kopf los. Lohnt sich das heute? Setze ich mich wirklich 3 Stunden die Bahn?
Aber bist du wirklich so, weil ich bin immer so, dass ich schon mal gucke, was ist die Stimmungslage zu einem Film. Also zum Beispiel bei Eternals habe ich vorher gewusst, dass der in den USA schon mal durchgewatscht wurde.
Na, manchmal ja, manchmal nicht. Aber gerade bei House of Gucci und Ridley Scott und dem Cast und weil es natürlich alles sehr stylisch aussieht, dachte ich so, ja, da freue ich mich einfach mal drauf. Okay. So bist du der Freudezerstörer.
Wenn dich die jemand anderes da die Freude zerstören kann, dann hast du ein Problem. Weil ganz ehrlich, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mich...
Du bist der Vorfreudezerstörer.
Ich bin so, dass ich den Film dann trotzdem auf mich wirken lassen kann und damit dann gar kein Problem habe. Ich merke aber, du hast schon wieder heute deinen Tag, wo du einfach nur stressen willst.
Deswegen
kommen wir zu dem Trivia, das ich mitgebracht habe. Wir reden nämlich heute über Resident Evil, also den neuen Resident Evil.
David redet über Resident Evil, ich reagiere.
Ja, da kommen wir nachher dazu. Aber die Filme hast du alle gesehen, ne?
Ich denke schon.
Ja,
ich kann mich genauso sehr daran erinnern.
Wie ich übrigens. Ich habe alle gesehen und alle auch für unterschiedlichste Magazine kritisiert und ich weiß nichts mehr. Egal, kommen wir nachher dazu. Eine Sache, die ich nicht wusste, ist unser heutiges Trivia. Wusstest du, dass Sony und Capcom damals jemand anderes als Paul W.S. Anderson eigentlich im Sinn hatten?
Nein.
Es macht durchaus Sinn, was sie nämlich geplant hatten. Die haben nämlich erstmal George A. Romero angefragt, ob der ihnen das Drehbuch schreiben kann für den ersten Resident Evil Film und den dann auch drehen kann. Ich weiß noch, dass ich in irgendeiner alten M-Games, früher hieß sie noch Maniac, genau das gelesen hatte und dachte so, oh, der Regisseur von Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, Day of the Dead, darf jetzt einen Resident Evil machen, da bin ich ja sehr gespannt. Hat das Skript abgegeben und dann hat Bernd Eichinger persönlich, nachdem eigentlich bei Konstantin-Film, aber auch bei Capcom viele sagten, oh, interessant, hat Bernd Eichinger gesagt, nee, das können wir nicht machen. Da ist viel zu viel Blut, Gewalt und Gore drin.
Mhm.
Und da dachte ich so, wer fragt denn dann aber George A. Romero vorher? Also was haben die sich denn gedacht, was der abliefert? Na, haben die irgendeinen Film von dem mal gesehen? Das ist ein bisschen so, wie als hätten sie Michael Bay gefragt und dann hinterher gesagt, nee, so viele Explosionen da drin, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Das haben wir nicht gedacht so. Und dementsprechend sind sie dann irgendwann auf Paul W.S. Anderson gekommen. Ich glaube, der gute Paul hatte vorher wirklich nur so Sachen gemacht wie, ich glaube, Mortal Kombat. Und davor war dann noch Event Horizon. Und Event Horizon war, glaube ich, so seine Fahrkarte für Resident Evil. Einen Satz wollte ich noch mit reinbringen, den fand ich nämlich sehr spannend. Paul W.S. Anderson hat dann in einem Interview irgendwann gesagt so, dass er ein Skript abliefern wird, was keine Verbindung zu den Resident Evil Spielen haben wird. Denn, Zitat, es gibt schon zu viele schlechte Videospielverfilmungen. Die Welt braucht nicht noch eine. Das ist so, okay, alles klar. Er hat uns 6 weitere schlechte Sachen gegeben. Aber was ich interessant fand war, und das findet man tatsächlich, das Originalskript von George A. Romero, das gibt es online tatsächlich.
Ah.
Das kann man sich angucken. Und was ich da ganz spannend fand, wenn man sich da mal reinliest, dann, also wenn du jetzt mal reingucken würdest, würdest du ganz viele Parallelen finden zu dem Film, den wir heute besprechen, nämlich Welcome to Raccoon City, dieses neue Reboot, was sie da gemacht haben. Denn George A. Romero hatte in der Ursprungsversion tatsächlich die ganzen Spielecharaktere drin. Also Jill Valentine war dabei, Chris Redfield war dabei und Albert Wesker war auch dabei, die ja ursprünglich am Spiel vorkamen und in der Verfilmung von Paul W.S. Anderson war es ja Alice. Ja, die es gar nicht gab in den Spielen und alle möglichen anderen Sachen, so die Red Queen und so Kram.
Mhm.
Und es sollte einerseits, Chris Redfield sollte so in der Stadt unterwegs sein, in Raccoon City, wo dann eine Evakuierung stattfindet, weil die Stadt zugebombt werden sollte. Und der andere Teil sollte in der Villa stattfinden mit Albert Wesker und Jill Valentine, die dann halt so entdecken, was ist da so vorgefallen. Also im Grunde genau der Plot, den wir jetzt bekommen, das finde ich sehr schön. Was sie aber stattdessen noch drin hatten, denn er hat sich sehr, sehr nah an die Spiele gehalten, war zum Beispiel eine riesige fleischfressende Pflanze. Es gibt im Videospiel, das wirst du nicht gespielt haben, oder?
Ich habe nur Teil 7 und Teil 2 gespielt.
Okay, nämlich im ersten Spiel gibt es diese legendäre Szene, wo ein Hund durch eine Scheibe durchbricht. Dann, wo ein Zombie, die gibt es auch im neuen Film, sich so nach hinten umdreht, weil er an so einer Leiche rumfrisst. Und die erste Szene ist, wie so Hunde durchs hohe Gras preschen und das erste Team, dieses, ich glaube, das Special Force, dieses Stars A-Team zerfrisst. Und es gibt eine riesige Pflanze, die getötet werden muss von dir im Spiel. Mhm. Und die kamen in diesem ersten Drehbuch vor. Und aber auch Leute wurden zerfetzt und riesige offene, klaffende Wunden und so. Und es ist irgendwo logisch, dass sie den dann nicht für das deutsche Kino umgesetzt haben. Bernd Eichinger wollte halt, dass der Film für den deutschen Markt nicht zu sehr geschnitten werden muss. Aber diese Version hätte ich irgendwo ganz gerne gesehen. Und das ist nicht, also wenn ihr möchtet, ihr könnt das Skript googeln. Wenn ihr nach George A. Romero und Resident Evil Skript sucht, dann könnt ihr euch das selber durchlesen. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von
Zwei wie Pech und Schwafel. Apropos Drehbücher, das ist immer so schön, wenn man durch Hollywood geht. Als wenn jeder mal durch Hollywood geht. Wann immer ich mal so an dem Walk of Fame, nee, auch in New York war, gibt es ja ganz oft diese Stände an so Ecken an Times Square und so, wo Leute ja, also nicht Originaldrehbücher, Drehbücher verkaufen. Zu den großen Klassikern. Kannst du also die Drehbücher von Pulp Fiction und so kaufen. Fällt mir nur gerade ein. Ich wollte das immer machen und habe es nie getan. Mal gucken, ob es mich nochmal in die USA verschlägt irgendwann. Demnächst, dann bringe ich dir ein Drehbuch mit, David. Okay?
Na, demnächst wohl eher nicht.
Man weiß nicht. Ich habe gerade mal geguckt, Resident Evil, ich habe besprochen, Afterlife, Damnation, Retribution, hatte...
Damnation? Gibt's nicht.
Resident Evil, Damnation, ach nee, das sieht nach animiert aus, das ist nur ein Trailer, habe ich nicht besprochen. Das ist ein Trailer. Ich habe mal irgendwie ein animiertes Ding. Was habe ich hier noch? Resident Evil 6 und das war es dann auch schon. Denn die vorigen sind, glaube ich, so alt, da gab es meinen YouTube-Kanal noch nicht, oder? Wann sind die ersten?
Der erste war 2000.
Ja, genau.
Oder 1, 2, 3.
Ja. Und ich sehe hier noch, ich hatte mit Gronkh und LeFloid eine Social Movie Night zu Teil 6. Ja, da war ja Mila Jovic und die war super lieb. Das war die liebste von allen, die ich jemals getroffen habe. Die hat sich richtig so backstage und sowieso bemuttert, geht's euch gut, wollt ihr was essen, soll ich was zu trinken? Guck mal, da ist was. Ey, ich habe niemand Lieberin getroffen. Und sie hat uns noch erzählt, wie sie Paul W.S. Anderson sich kennengelernt haben in Berlin, rund um den Valentinstag. Und dass sie Berlin so lieben und deswegen ist es immer ein Ausflug wert und dass es eine ihrer Lieblingsstädte überhaupt ist. Ey, ich habe nie einen lieberen Hollywood-Star getroffen, muss ich eine Lanze brechen, als Mila Jovovich. Sorry, aber super, super nette Frau gewesen. Zumindest, und wir hatten bestimmt mal so 20 Minuten zum Quatschen, so Backstage, weil wir so in drei Kinoserien hintereinander waren.
Ich mag sie ja als Schauspielerin nicht und beziehungsweise auch ihre Rollenwahl
nicht. Ist ja voll okay,
aber als Mensch scheint sie nett zu sein.
Super, super lieb. Und erinnerst du dich, in einer der ersten Podcast-Folgen habe ich dir im Trivia ja dieses, als ich erklärt habe, warum ein Filmstreifen so und so breit ist, ja hier so ein Original mitgebracht, ich glaube vom allerersten Teil. Ja.
Resident Evil 1 war übrigens von 2002.
Ah, okay. Ja.
Ich habe viel Feedback letzte Woche bekommen oder über die letzten Wochen eigentlich. Ich denke, du auch. Ist interessant, dass immer wieder Nachrichten neuerdings kommen. Natürlich bezogen auf die Filme. Das finde ich sehr spannend, dass da immer wieder Leute sagen, hey, ich habe jetzt, uns schrieb einer, er hätte sich mit jemandem unterhalten, das hast du mir, glaube ich, weitergeleitet, der die Herr-der-Ringe-Filme gesehen hat.
Ja.
Er hätte mit einem Kollegen oder einer Kollegin gesprochen, hat die Herr-der-Ringe-Filme endlich nachgeholt und er so, yay, cool. Und dann sagte sie im Nebensatz, eher auf dem Handy. Da dachte ich so, wow. Also er schrieb dann auch, das tat ihm richtig leid, das zu hören.
Ich habe auf Instagram auch direkt geschrieben, ob man dann die Freundschaft kündigen muss. Und ich glaube, 87% der Leute haben ja gesagt. Aber dann kamen die ganzen Confession-Nachrichten bei mir, wo Leute dann mir geschrieben haben, ich habe nie E.T. gesehen, ich habe nie Harry Potter gesehen.
Das ist ja nicht schlimm.
Ich habe nie dieses und jenes gesehen.
Das ist ja nicht
und
schlimm.
Haben so ganz viele geschrieben. Und ja, entschuldige, ich wollte dich auch nicht unterbrechen.
Es gibt auch einige große Klassiker, die ich tatsächlich auf dem Flugzeugscreen gesehen habe. Ne?
David.
Also, wenn ich glaube, der letzte große Interkontinentalflug, den ich hatte,
ja, aber in deiner
12
ersten
Stunden,
Klasse mit diesem Riesenbildschirm,
nein.
So geht das?
Ja, erste Klasse kann ich mir doch gar nicht leisten. Und bin dann, habe glaube ich, Once Upon a Time in America gesehen. Also es war einmal in Amerika.
Wirklich?
Na, weil ich dachte halt so, okay, also wenn ich den jetzt gucke, sind schon mal 4 Stunden weg.
Aber wie krass die Maske von Robert De Niro ist, finde ich. In dem Film denke ich jedes Mal, das ist interessant, wie sie ihn auf alt gemacht haben. Und er sieht ja wirklich so ähnlich aus heute.
Ja, und ja, vor allen Dingen, wenn man überlegt, so dass er jetzt in die Irishman haben sie es ja wieder rückgängig machen müssen und da haben sie es nicht so richtig hinbekommen. Es gibt so ein paar Klassiker, die ich dann auf so einem Ding gesehen habe, wobei ich versuche, das nicht unbedingt so einen Film, den ich noch nicht gesehen habe, auf so einem Miniaturscreen nachzuholen. Nee, was ich aber eigentlich sagen wollte, war, dass viele Leute uns schreiben, dass sie durch uns ihre Filmleidenschaft zurückgeholt haben.
Und das wird tatsächlich, kann ich nur bestätigen, das wird immer mehr. Also das wird von Woche zu Woche mehr, dass Leute sagen, so habe ich jetzt entdeckt. Ich hatte auch einen, der schrieb mir, oh, ich habe euren Podcast jetzt entdeckt und fange an zu hören. 5 Tage später, also ich bin fertig. Ja. Ein richtig Irre, der jeden Tag so 10 Stunden oder so gehört haben muss. Und das geht auch jedes Mal runter. Also immer so die Zeit, Donnerstag kommt für gefühlt nicht die Episode raus und Donnerstag bis Sonntag ist so eine richtige Lobhudelei. Ne? Da kann ich mich einloggen auf Instagram bei den privaten Nachrichten und mich bauchpinseln lassen oder uns, dass die Leute das total toll finden. Also dieser Lob und Support ist richtig toll. Das ist richtig große Filmliebe und auch immer wieder ganz viel Input nochmal. Oder wenn wir uns manchmal, das finde ich auch ganz schön, so unsicher sind, sagen, war das da oder war das so? Und dann gibt es ganz viele Nachrichten, die sagen, nochmal Bezug darauf nehmt und richtig viel Engagement.
Viele sind da selber dabei, wollen dann, ich habe immer das Gefühl, jeder würde gerne hier mit sitzen und mitdiskutieren. Wir haben für nächste Woche wahrscheinlich, können wir schon mal ankündigen, einen Gast.
Robert De Niro, von dem ich gerade gesprochen habe?
Genau, Robert De Niro ist dabei und wir werden den Sebastian von Filmstarts, den haben wir nämlich gefragt, den würden wir gerne mit dabei haben, ein bisschen quatschen. Es hat diese Woche nicht geklappt, aber vielleicht kriegen wir es in einer der nächsten Wochen hin. Aber ich finde das wirklich schön, dass Leute, weil das ist für mich das größte Lob, wenn Leute sagen so, ey, ich habe wegen euch Bock auf Film, besser geht's ja gar nicht so. Die müssen gar nicht darüber reden, wie gut wir sind, sondern vielmehr finde ich es schöner, wenn sie sagen so, da ist bei ihnen selber irgendwie ein Funke angesprungen.
Das ist ja auch so schön, wenn du deinen YouTube-Kanal, den du ja so ausweitest mit Kritiken, wirst du das, glaube ich, auch dann mehr feststellen, so im Laufe der Monate und Jahre. Oder auch, wie du hier im Podcast The Last Black Man in San Francisco, den ich immer noch nicht gesehen habe, vorgestellt hast, wenn du eben, obwohl du bedienst eher so größere Filme auf deinem Kanal schon. Wenn du irgendwann mal so das Experiment wagen solltest, ich mache das ja immer, alles besprechen, was ich gesehen habe, mehr oder weniger, was immer dazu führt, dass der Algorithmus gefühlt ein bisschen misshandelt wird und deswegen bei mir nicht so viel immer an neuen Abonnenten kommt. Aber ich will gern diese Range abdichten, weil auch immer, wenn Leute sagen, ja, du machst ja nur das und das, ich so, nee, du guckst nur nicht den anderen Kram, den ich mache. Ja, ja. Und da kommen ganz viele Leute, die sagen, ey, hätte ich nie entdeckt ohne das, hätte ich nie entdeckt ohne das.
Ich glaube aber,
und das ist immer schlecht für den Algorithmus, aber irgendwie gut für meine Seele, auch so über diese kleinen Filme zu reden.
Ich hatte da die Tage drüber nachgedacht, so, weil ich glaube, dass da möchte ich dir widersprechen. Also, weil ich mache das zum Beispiel so, dass ich, du hast recht, ich mache eigentlich so die Filme, die großen, von denen ich glaube, dass sie auch Leute interessieren könnten, aber ich mische die kleinen Filme in die, ich habe ja so ein Format, das nennt sich Just Watch, da mische ich die kleinen Filme mit rein, da habe ich jetzt auch Last Black Man, letzten Monat habe ich, also Stillwater hatte ich da drin, French Dispatch hatte ich da drin, Titan hatte ich da drin genannt, weil ich glaube, und das merke ich, du packst dann einen großen Film aufs Thumbnail vorne drauf und kannst ihnen das so andere...
Du machst so eine kleine Betrüger
mit so unterjubeln.
Ziehst sie rein und dann gibt es doch nur Salat zum
Hauptgang. Aber es funktioniert. Also du merkst, es funktioniert und dann sind dann halt eben doch 100.000 Leute, die jetzt im Fall von... Ich hatte jetzt Kevin allein zu Hause vorne drauf und der Titel war relativ extrem, so mit dieser Film macht euch Weihnachten kaputt und... Diesen 120.000 Leute, die das jetzt gesehen haben, habe ich dann Last Black Man in San Francisco einfach so mit untergeschoben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, so ich lasse jetzt Trailer weg oder ich lasse jetzt so die ganz kleinen Filme weg und mache dann aber mehr große, dass Leute nicht so sehr in ihrer Abo-Box geflutet werden, dann häufiger auf deine großen Videos klicken. Ja. Und wenn du ihnen dann eins reinwirkst mit so einem Format, wo du sagst so, ach übrigens, hier ist noch das schönste Mädchen der Welt irgendwie auf Platz 3 von 4 Filmen, die ich vorstelle, dann, glaube ich, dann quält das auch deinen Algorithmus auch nicht so sehr.
Ich glaube, meine 10 Jahre auf dieser Plattform haben mich so behäbig gemacht, dass ich mich schwer tue, mich zu verändern. Nee, das stimmt nicht. Du hast wahrscheinlich vollkommen recht.
Ja,
trotzdem sage ich nö.
Ich wollte oft Mikro mal mit dir darüber reden, sowas. Aber ich meine, am Ende des Tages musst du das ja selber entscheiden. Bei mir ist es ja jetzt auch nicht so gewesen, dass es eine Entscheidung gewesen ist, wo ich sagte, so klickmäßig muss es so und so laufen, weil das habe ich ja gar nicht kommen sehen.
Nee, und ich finde, YouTube ist immer so, mit dem ich angefangen habe. Und ich bin auch super dankbar. Ich mag diese Plattform und ich mag auch dieses, so die Trailer und so. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich bin gar nicht mal ein Gefangener. Ich habe da so einen Rhythmus für mich entwickelt, den ich irgendwie so gerne in meinem Leben mag. Und dann gibt es aber auch noch den Podcast, wo wir super viel den Leuten auf einmal was zeigen können. Und ich glaube, wo man auch merkt, dass viele Leute daran echt partizipieren. Und ja, also irgendwie... Du hast recht. Kennst du manchmal Situationen im Leben, wo du weißt, der andere hat recht? Wahrscheinlich, wenn ich dich mit vegan sein voll quatsche und man sagt sich selbst so, ja, nee, trotzdem nicht. So ein bisschen ist gerade bei mir, aber du hast schon recht.
Ich kenne solche Situationen. Ich glaube, es gibt dann manchmal den Punkt, wo man dann nach dem x-ten Mal merkt, so, vielleicht wäre es ja vielleicht doch eine Option. Aber das kann man ja, also ich erinnere mich zum Beispiel als, wann war das, wo wir das mit den Thumbnails besprochen hatten? Wo warst du da? Aber da warst du, glaube ich, eher gleich Feuer und Flamme, oder?
Ja, weil ich immer wusste, weil das ändert nichts an meiner Arbeitsweise oder auch an der inhaltlichen Aufstellung.
Aha.
Da, weil die Leute lassen sich halt sehr schnell von der Verpackung leiten und an der Verpackung was zu ändern, geht auch wirklich sehr einfach. Und dann dachte ich, komm, lass es mal probieren. Und meine Frau, die designt ja immer die Thumbnails und gibt sich extrem viel Mühe und sucht ganz oft auch so die wirklich visuell tollsten Momente, die sie an Material kriegt, raus. Das sind aber nicht immer automatisch die am meisten und einfachsten die Leute reinziehen, weißt du? Also es ist nicht immer unbedingt die Großaufnahme von, weiß nicht, Robert Pattinson als Batman, sondern dann eher so ein Gesamtbild, was gut aussieht. Das kann man aber auf der Größe von einem Handy dann oft gar nicht so schnell sehen, dass die Leute einfach so drüber gehen. Aber wenn dein Gesicht drauf ist, können Leute sofort zuordnen, dieses Video gehört dazu und deswegen gucke ich es mir dann vielleicht an oder eben nicht. Aber deswegen haben wir nur die Kritiken dieses Gesicht drauf und nicht die Trailer.
Ich muss ja sagen, dass dieser Podcast, und um mal wieder zurückzukommen hier, ist das perfekte Mittel, weil auf YouTube kann ich nicht alles bedienen, möchte ich auch gar nicht, habe ich nicht die Zeit für, aber hier können wir das eben und das finde ich wirklich, dadurch ist das eine sehr, sehr befriedigende Nummer für auch mich geworden, weil ich gemerkt habe, ich freue mich jede Woche darauf, Filme vorzubereiten, Filme auch extra zu gucken, Filme mitzubringen, auch weil das Feedback eben so ist. Habe ich auch geguckt, habe ich nicht gewusst. Heute haben wir zum Beispiel einen, den wir euch beide empfehlen wollen. Wir haben letzte Woche schon angesprochen, nämlich Pick. Du hast schon eine Kritik zu gemacht, ich bei mir noch nicht. Deswegen lass uns drüber reden. Wir reden über, was hast du zuletzt gesehen?
Ja.
Ich habe noch Arcane geguckt und du jetzt ja auch.
Arcane habe ich gestern zu Ende geguckt, heute die Kritik gedreht. Ich habe noch einen Jungen namens Weihnacht gesehen und Respect. Ich mach das wieder schnell in meiner Nebenabwatschung. Und etwas größer werden wir wahrscheinlich über Resident Evil Welcome to Raccoon City reden, um dann noch etwas thematisch umzuleiten. Eine Sache, die mir gerade bloß noch kurz einfiel, ist, und jetzt habe ich es schon wieder vergessen, dass die Leute ganz oft bei dem Feedback, wollte ich bloß noch sagen, dass sie das mögen, wie wir über Filme und Serien reden, aber dass sich das vor allem mit so einem Buddy-Faktor mischt. Dass es nicht sehr, sehr nerdig daherkommt, sondern immer auch irgendwie das Zwischenmenschliche nicht zu kurz kommt. Und das, ehrlich gesagt, macht mich richtig froh, weil ich glaube, über Filme und Serien nur so ganz trocken reden, das ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Dabei so eine gewisse Stimmung darauf zu erzeugen, dass die Leute sagen, hey, ich fühle mich informiert und unterhalten. Das ist mein größtes Kompliment so ziemlich, was das angeht. So, womit willst du anfangen, David?
Ich hätte noch Gunpowder Milkshake, den du nicht gesehen hast.
Den hole ich erst diese Woche nach.
Ja. Wollen wir mal drüber reden oder? Wir gucken mal, wenn wir zu weit fortgeschritten sind, reden wir lieber nächste Woche, wenn du ihn auch gesehen hast, würde ich dann so machen. Dann lass uns doch jetzt anfangen.
Der kommt am 2. Dezember raus, da hätten wir auch nächste Woche noch Zeit für.
Dann lass uns doch anfangen mit Pick.
Lass uns mit Pick anfangen. Oh ja. Nicolas Cage und ein Schwein. Das ist die Geschichte. Nicolas Cage lebt in einer Hütte in einem Wald mit einem Schwein und geht Trüffel suchen mit diesem Schwein und hat auch eine Stammkundschaft, weil er die besten Trüffel der Saison holt und lebt da komplett als Eremit in Askese ansonsten draußen. Und
auch so richtig runtergehört. Er hat immer die ganzen selben Klamotten an.
Die Hütte ist so kaputt wie er auch.
Ja.
Und eines Nachts brechen zwei Junkies ein und stehlen sein Schwein. Und er will verdammt nochmal sein Schwein zurück.
Ja.
Die Prämisse, wo du das hast schon mal angedeutet, man denken würde, es wäre John Wick-Style, anstatt dem Hund geht es hier um Schwein. Aber man bekommt etwas völlig anderes. Man bekommt einen Film, der nicht gewaltfrei ist, aber der von Rache, der ist nicht jemand rächt sich, sondern jemand kriegt richtig auf die Fresse. Aber das Besondere ist, und das fand ich so genial an diesem Film, ist, dass Nicolas Cage ein gewisser Ruf und ein unglaublicher Respekt vorauseilt in der Welt. Sagen wir das oder sagen wir es nicht?
In der Welt
der Gastronomie, des Kochens. Nicolas Cage ist einer der angesehensten Köche, die jemals existiert haben. Und sobald er...
In dem Film.
Sobald er dann zurückgeht das erste Mal, nach Jahren nach Portland, die Stadt, von der er mal den Rücken zugekehrt hat, kann er im Grunde kein Sternerestaurant betreten, ohne dass man ihn hofiert, obwohl er einfach aussieht wie jemand, der völlig runtergekommen, fix und fertig ist, nachdem man ein paar Mal auf die Fresse bekommen hat, auch die ganze Zeit blutet und verwundet ist. Und trotzdem, das ist so ein schönes Wechselspiel. Von außen würde man sagen, mit diesem Typ will keiner was zu tun haben und er wird hofiert, man hat Respekt und man hat absolute Angst vor ihm. Und wenn der gefühlt in die Kamera schaut, was er nicht tut, aber sagt, ich vergesse nie, ich habe nicht vergessen, Egal welches Gericht ich in meinem Leben gekocht habe, egal wen ich bedient habe, ich erinnere mich an alles. Dann finde ich das so eindrucksvoll. Ich habe immer gesagt, wenn ich nicht Filmkritiker wäre, wäre ich Trüffelsammler geworden. Ich weiß nicht warum. Ich liebe den Wald, ich liebe Tiere, ich liebe Pilze sammeln. Wer mir auf Instagram folgt, weiß, ich gehe jedes Jahr 6 bis 10 Mal los und sammle Pilze. Und ich finde das so beruhigend und so befriedend. Und dass Pick in sich eine völlig abgedrehte Geschichte ist, weil Nicolas Cage auch irgendwie so menschlich spielt wie schon lange nicht mehr. Der guckt immer mal wieder so in die Ferne über das Leben und wirkt so kaputt und spielt eigentlich die ganze negative und traurige Klaviatur runter, was es so gibt, von Verlust über Angst und Zerbrochensein. Aber in all diesem Schmerz steckt so viel Lebensweisheit, dass dieser Film so ganz mächtig sich auf mich zubewegt hat. In Kombination mit dieser Abgeschottenheit und der Natur habe ich das geliebt. Wusstest du das übrigens, David, dass Grün auf uns extrem beruhigend wirkt?
Nee.
Weißt du warum?
Nee.
Wenn wir die Farbe Grün sehen, das ist auch der Grund, warum sich Leute Pflanzen, Zimmerpflanzen hinstellen, nachweislich senkt sich unser Herzschlag. Also wir beruhigen uns, wenn wir Grün sehen, weil vermutlich unsere eigene Herkunft als Affen aus den Bäumen ist. Mhm. Es ist immer noch heute unser Gefühl, evolutionär, für zu Hause. Grün. Wollte ich nur mal sagen an der Stelle. So, Pick.
Super weirder Film, muss ich ganz ehrlich sagen, aber im besten Sinne. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass ich den schon mal gesehen habe, allerdings im Halbdelirium. Und ich glaube, was da passierte, ist das, was, glaube ich, bei einigen tatsächlich passieren wird, wenn sie zumindest den Trailer gesehen haben und wenn sie auch hören, Nicolas Cage-Film und vielleicht auch Cages Karriere in den letzten Monaten und Jahren verfolgt haben. Der hat ja, ich glaube, zuletzt habe ich von dem Willy's Wonderland besprochen. Jiu-Jitsu ist ein ganz furchtbarer Karate-Alien-Quatsch, den er gemacht hat. Der hatte dieses Color Out of Space gemacht, eine furchtbare Lovecraft-Verfilmung mit Neonfarben. Und Mandy, der die Leute, glaube ich, in der Mitte gespalten hat, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Man erwartet einfach, wenn man in Pick reingeht, jetzt ist das hier John Wick in Scheiße. Mit einem Schwein halt einfach. Und dann ist er das nicht. Er hat aber so Situationen, die dann eben diesen Rache-Thriller komplett auf den Kopf stellen, aber trotzdem irgendwie noch mit den Mechanismen spielen. Also dass es zum Beispiel auch hier wie in John Wick sowas wie fast so eine Geheimorganisation gibt. Also dieses Ganze, diese Kochgesellschaft, so mit eigenen Fight-Clubs oder aber auch so mit... Dass es Hintertüren gibt, wo dann irgendein Typ sitzt namens Edgar, den man kennen muss, weil er ne, also irgendwelche anderen Türen öffnen kann und so. Und dass man Reservierungen für bestimmte Restaurants nur bekommt, wenn man jemand anderes kennt und so. Das fand ich irgendwie einen interessanten Ansatz, der auch gar nicht weiter vertieft wird, ähnlich wie im ersten John Wick. Und was ich auch ganz interessant fand, dass es gibt hier auch sowas wie Showdowns zum Beispiel. Also statt einem großen Shootout, wo dann Leute sich hinter einem Fass verstecken und dann gibt es ein Wortgefecht und dann schießen sie aufeinander, gibt es hier Gespräche, die voller Menschlichkeit sind. Also es gibt in einem Restaurant an einem gewissen Punkt ein Gespräch zwischen zwei Köchen und ganz am Ende ein Gespräch, die wirklich wie so ein Showdown aufgebaut sind, aber wo es zutiefst menschlich wird, weil sie sich so auch so Sachen sagen. Also der Film ist auch so großartig geschrieben, weil Nicolas Cage, aber auch die anderen sagen so Sachen, die echt zu Herzen gehen. Also ein sehr bekannter Spruch, der auch im Trailer schon ist, der lautet, wir haben nicht viele Dinge, für die es sich lohnt zu leben, beziehungsweise die, für die wir, they are not, wie geht der, there are not many things we care about in life. Irgendwie sowas, dass es nicht viele Dinge gibt, die man wirklich mag oder für die man sich interessiert und dass man, ne, dass man da dann vor allen Dingen versuchen sollte, denen nachzugehen. Und das ist irgendwie ein interessanter Ansatz. Es ist fantastisch gespielt. Ich finde Nicolas Cage richtig super. Ich finde aber auch Alex Wolff richtig klasse.
Und das finde ich für Alex Wolff auch krass, weil Nicolas Cage ist der Lieblingsschauspieler von Alex Wolff. Wie krass muss das sein, wenn du mit halt deinem Idol zusammen spielen darfst, ne?
Ja, und ich habe das Gefühl, dass die beiden auch viel auseinander aus sich rausholen. Und Nicolas Cage spielt gar nicht so, wie man erwarten würde. Er rastet einmal ganz kurz aus, aber das ist es dann auch schon gewesen. Ansonsten spielt er hauptsächlich über die Augen. Und dann ist es ein Film, der auch eher als Metapher funktioniert. Ich habe gerade am Ende nicht mehr gewusst, reden sie jetzt noch über das Schwein oder geht es um andere Personen, die sie im Leben vielleicht verloren haben. Und das ist super stark gemacht, weil das Finale wirklich zu Tränen rührt.
Nicolas Cage hat auch selbst gesagt, er wollte diesen Film machen, um den Leuten mal wieder zu beweisen, dass er auch anders spielen kann, als so groß raus, so extrem zu sein. Die hatten wohl nicht viel Budget beim Film. Die konnten sich kein trainiertes Schwein leisten. Die hatten 3 Tage zusammen Training, Nicolas Cage und das Schwein. Und er wurde so oft gebissen, dass er meinte, egal was ich alles gemacht habe, wie viele Unfälle und Stunts, am Ende sterbe ich einer beschissenen Sepsis von einem Schweinebiss hier an diesem Set. Also gar keine Ahnung, wie viel Nicolas Cage bekommen hat, aber die Kohle hat nicht mehr für ein trainiertes Schwein gereicht.
Er hat den ja mitproduziert, den Film auch.
Was so typisch ist, ist, es gibt erst so einen bestimmten Punkt, wo das erste Mal auch der Name der Hauptfigur fällt und dann, weil gefühlt niemand mehr im Raum weiß, wie sieht diese Person aus, aber der Name trägt sich durch diese gesamte Branche, ohne jemals Robin Feld, heißt er, getroffen zu haben. Er wird an einem Punkt seinen Namen an der Tafel schreiben und dann ist so Stille. Und die Leute wissen, oh mein Gott, das ist Robin Feld. Ich finde, das ist so, das ist ein ganz typisches Beispiel, dieser Film. Man sagt beim Schauspiel, wenn man Schauspiel übt, trainiert, lernt, ist eine ganz typische Regel, die anderen spielen den König. Das heißt, durch alle das Verhalten der anderen ringsherum wird erst klar, auf was für einer ikonischen Position die Hauptfigur steht. Da hilft es dir nicht. Du kannst als Schauspieler, als Figur nicht rumschreien, rumbrüllen, Respekt einverlangen. Erst wenn die anderen dir das quasi geben, nimmt der Zuschauer, die Zuschauer dann auch wahr, dass diese Figur da steht. Ganz spannend, so dahingehend auch in der Schreibe.
Er ist ein bisschen langsam, muss ich sagen.
Aber gut langsam. Ich finde diese 91 Minuten ultra angenehm. Es fängt ja schon mit so einem Schwenk über Wasser und Wald an. Mhm. Und da bin ich halt, ich fühle mich sofort zu Hause. So, ey, das ist irgendwie mein Ding.
Und er ist dann doch, also das wäre das Einzige, was ich noch sagen kann. Ich sagte ja am Anfang, er ist weird und er ist gut weird. Aber er ist diese ganze Blase, diese ganze Kochblase, ne? Untergrundwelt, die sie da aufmachen, ist doch ein bisschen strange. Und es gibt so einen Punkt, da redet Nicolas Cage schon plötzlich über Erdbeben und riesige Flutwellen. Und da dachte ich ganz kurz so, was will er jetzt gerade? Was soll das gerade? Und das waren so kleine Momente, die mich verwirrt haben, die mich ein bisschen rausgezogen haben. Aber ansonsten fand ich den fantastisch und muss sagen, ist einer der Guten des Jahres.
Und das zeigt, glaube ich, auch wieder beim Fantasy Film Festival, wo ich ja immer, Westfestival, wo ich bis jetzt immer noch nicht jemals gewesen bin, dass die anscheinend immer wieder Filme haben, die auch klasse Entdeckungen sind. Du legst ja nicht die Hand ins Feuer für die, aber du sagst, es lohnt sich immer mal da zu gucken, was
also,
es gibt.
Also man muss auch wirklich sagen, beim Fantasy Filmfest habe ich schon übelsten Scheiß gesehen. Also in all den Jahren, Mann, habe ich da schon ins Klo gegriffen. Die müssen ihr Festival halt auch einfach voll bekommen, sagen wir es ganz offen. Aber da sind auch immer wieder kleine, also große Sachen dabei, die wirklich gut sind. Aber Gunpowder Milkshake zum Beispiel, über den wir nächste Woche sprechen, kann nur anteasern. Das war dieses Jahr der Eröffnungsfilm und boy, ist der scheiße.
Okay, gut. Wollen wir über Arcane sprechen?
Mhm.
Arcane ist eine Serie auf Netflix und die hat mit dem Spiel League of Legends zu tun. Basiert wohl auf deren Charaktere. Ich sag basiert wohl, weil ich habe League of Legends nie gespielt. Ich zocke gerne, habe so eine Affinität, weniger Konsole, mehr auf PC, habe jetzt nicht die ganz große Range der Spiele, aber informiere mich zumindest immer GameStar, guck bei Twitch so, was wird gerade gespielt. Ey, der Landwirtschaftssimulator 2022 gestern rausgekommen, David, sei an der Stelle mal gesagt.
Würdest du den spielen?
Ich habe 19, 20 und 21 ein bisschen gespielt.
Wow.
Ich rede hier die ganze Zeit davon, dass ich Wald und Wasser mag und du wunderst dich, dass ich Landwirtschaftssimulator sogar
ja,
ich
aber mit Gina, es gibt ja so Spiele wie Stardew Valley, da kann man auch im Wald.
Ja, aber das ist mir so, nee, bei Gina, da musst du ernsthaft machen. Also Gina und ich fahren dann so, wir bepflanzen die Felder und wir grubben die und dann düngen wir und dann bei der Ernte fahre ich mit der Erntemaschine und sie mit einem zweiten LKW mit Anhänger parallel daneben, da stellen wir die Tempomaten ein, weil wir müssen ja, dass die ganze Ernte rüberkommt.
Wollt ihr nicht mal lieber Kinder machen oder euch ein richtiges Hobby holen? Sag mal, ist ja. Und dann fährt sie mit ihrem Trecker über meinen Trecker drüber.
Das ist im Winter, wenn wir nicht so viel im Garten und draußen sind, dann wird wieder ein bisschen mehr gespielt und das ist halt irgendwie ganz cool. Tut mir leid, ist halt wie es ist. Wir haben auch Hochbeete die Woche zusammengebaut. Also wir machen auch in echt so ein bisschen Landwirtschaft. Auf jeden Fall. Arcane. So, 9 Episoden. Die erste Staffel kann man jetzt seit ein paar Tagen komplett auf Netflix anschauen und erzählt die Geschichte von einer Stadt bzw. einer Region, die besteht aus einer Oberstadt namens Piltova und einer Unterstadt namens Zorn oder Zaun oder wie auch immer sie ausgesprochen wird. Und während in der einen Magie gerade dabei ist, entdeckt oder nutzbar gemacht zu werden und die Welt der Reichen und der Gebildeten und der Politischen zu verändern, wird in dieser Unterstadt eine Art Gift geht umher, was aus Menschen oder den Wesen, die dort lebt, Monster machen kann. Und wir verfolgen dabei die Geschichte von V und von Powder, zwei Schwestern und dann die noch von Erfindern und einer rechtschaffenden Gesetzeshüterin über eine längere Zeitperiode und auf eine sehr brutale Art und Weise. Ab 16 Jahren, sagt Netflix, ist die Serie empfohlen. Und das ist eine gigantisch ab der dritten Episode aus meiner Sicht starke Serie. Ein Look, der ist gar nicht mal in seiner Detailverliebtheit so fein jetzt wie Pixar oder irgendwas in die Richtung, aber ich habe halt über in der Review gesagt, die Serie hat einfach einen richtigen Sack voll Eier. Die hat einfach einen tollen Look, eine unglaubliche Farbpalette, eine klasse Musik, das fängt beim Theme von Imagine Dragons an, bis hin zu Kampfsequenzen, die so geil mit den Kameraeinstellungen geschnitten sind und wuchtig sind und dann so ikonische Bilder kreiert die Serie immer wieder, dass ich Gänsehaut bekommen habe, weil jede wichtige Figur bekommt ihre Geschichte, bekommt ihre Vielschichtigkeit. Nichts ist klar böse oder klar gut. Und dabei Themen wie Geschwisterliebe, Hingabe, politische Verantwortung, die Leidenschaft von Wissenschaft, da werden so viele Themen aufgemacht in zwei Welten, die so unterschiedlicher kaum sein könnten und sich dennoch die Wut, aber auch das Verlangen, der Neid und die Hingabe immer wieder so kreuzen, dass ich als jemand, der League of Legends nie gespielt habe, weil es als ein sehr toxisches Spiel gilt und ich niemals reinkommen würde bei all diesen Figuren. Ich dachte, werde ich das verstehen? Und es ist völlig egal, ob ich League of Legends gespielt habe. Es ist eine klasse Serie. Und ich kann nur hoffen, dass, wenn man League of Legends kennt, man sogar noch mehr davon mitnehmen kann.
Jetzt möchte ich gerne mal mit dir zusammen League of Legends spielen.
Oh nee, ey, aber ich bin dann so Bottomline, glaube ich. Ich habe nur so ein bisschen, Dota habe ich nie gespielt. Das einzige Mal, dass ich, wie heißen diese Spiele wie Dota, League of Legends?
MOBAs.
Und MOBAs. Ich habe nur das von Blizzard kurz mal am Anfang mitgespielt. Wie hieß das?
Heroes of the Storm.
Heroes of the Storm. Das habe ich kurz gespielt.
Heroes of the Storm.
Ja.
Ich verwechsel es immer mit Heart of the Swarm. Das war.
Hearthstone verwechselst du vielleicht.
Nee, Heart of the Swarm war das erste Add-on von StarCraft 2.
Ah.
Ja, ja. Gut, also man sieht, ich kenne mich mit Spielen ein bisschen besser aus. Ich habe auch League of Legends schon gespielt.
Wie kommt das? Hast du mal für irgendeine Sache gearbeitet, die mit Spielen zu tun hatte?
Ja, so ungefähr, so okay. Aber ist schon lange her, ja. Aber ich muss trotzdem auch sagen, dass ich genauso blind wie du reingegangen bist. Ich kenne Y und Powder, die dann später zu einem anderen Charakter wird, durchaus. Aber, und das muss man dazu sagen, in den ersten zwei Folgen, bis auf Y gibt es tatsächlich keine Charaktere, aus die großartig vorkommen.
Ach, das heißt zum Beispiel, der Papa ist keine Figur aus?
Nein.
Oh, das ist eigentlich ein gutes Ratespiel. Ne? Also ich kann dann fragen.
Also es gibt, sagen wir mal so, am Anfang, wie gesagt, sind die Figuren alle noch nicht. Jace zum Beispiel, Jace gibt es tatsächlich. Dann Heimerdinger ist einer, also Professor Heimerdinger ist
Caitlin
ein Charakter.
Caitlin muss es geben.
Caitlin gibt es, aber Caitlin ist in den ersten Folgen ja noch ein Kind.
Mhm.
Ne? Wir befinden uns ja am Anfang in der Vergangenheit und ich finde die ersten Folgen, da habe ich also die ersten beiden, da dachte ich noch so, boah, ich habe es ja hier gesagt, die Charaktere so klischeehaft und die Story braucht ein bisschen lange. Und wie du sagst, die dritte Folge, die ist es dann. Da passieren dann plötzlich die emotionalen Kracher und sehr nachvollziehbar. Die Charaktere, denen folgt man gerne. Die Charaktere auch sind alle sehr ambivalent, haben viele Facetten, sind gut geschrieben, haben alle einen Arc. Und der Stil hat mich stark erinnert an Into the Spider-Verse zum Teil. Wir haben ganz viele unter der
Kritik. Nur Erwachsene noch, also düsterer.
Mhm. Wir haben ganz viele unter der Kritik geschrieben, das könne ja nicht sein, weil die arbeiten hier ja schließlich schon 5 Jahre dran, bis zu 6 Jahre. Ich sehe das anders. Also ich glaube, ne, weil die Spider-Verse ist jetzt auch 3 Jahre her, seit der released ist. Die ersten Materialien sind 4 Jahre alt. Und es ist ja jetzt nicht so, dass Animation ist ja nicht in Stein gemeißelt. Du drehst ja nicht die Szenen ab und dann hat sich das erledigt, sondern eine Animation ist ja auch ein Prozess. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie mittendrin auch gesagt haben, so ey, lass hier und da mal nochmal gucken, dass wir das bisschen anpassen. Weil ich hatte zum Beispiel bei den Wahnvorstellungen eines gewissen Charakters das Gefühl, ach, das erinnerte mich sehr stark
aber
daran.
Aber es sieht so gut aus.
Es super sieht das aus.
Es sieht so
gut aus. Und ich finde aber auch die, was du sagtest, die Choreografie der Action ist klar, sie ist erkennbar, es hat Wucht, jeder Schlag trifft.
Das sind so klar, ich erinnere mich an einen Move, da dachte ich, das habe ich noch nie gesehen in einem Film. Du siehst einen Schlag, der geht an dem Gesicht vorbei, also mit einem Schwert oder irgendwas. Und dann siehst du einen Haken, der unter diesem vorbeigegangenen Schlag gegen das gegnerische Kinn geht. Und die Kamera zieht in dem Moment um. Ich dachte, was? Das ist so eine klasse Einstellung. Und davon sind die Kämpfe immer voll. Aber es gibt so Momente, wo ich dachte, das habe ich so noch nicht gesehen.
Ich sagte in meiner Review auch, dass ich wirklich begeistert auch davon war, dass der Bösewicht auch endlich mal wieder einer ist, dem ich das Böse sein abnehme, weil ich das Gefühl habe, er hat eine Motivation, er hat Gründe, warum er so ist. Und das sind keine Gründe, die sich darauf beschränken, ich will einfach mal die Welt übernehmen oder ich bin böse, weil meine Wundwinkel nach unten hängen, sondern ne, der hatte eben auch eine Vergangenheit und hat aber darüber hinaus auch Momente, die ihn als einen Charakter zeichnen, der durchaus, wo dann erklärt wird, warum seine Henchmen oder Henchwomen ihm folgen. Also weil er eben auch Seiten hat, die zeigen, dass er eben nicht nur böse ist. So. Und das fand ich stark. Das ist halt einfach.
Ja, das ist so diese fehlgeleiteten Freiheitskämpfer. Ja. Es gibt ja so Figuren, wo du sagst, die haben, deren Motivation ist nicht aus einem Egoismus heraus, seine für sich, sondern für seinesgleichen Freiheit zu schaffen.
Nee, der Bösewicht ist in jeder Bösewicht ist in seiner Geschichte der Held. Es wird ja dieses Sprichwort habe ich jetzt auch wieder wahrscheinlich ein bisschen vergewaltigt, aber es gibt ja so eines und das durchaus Sinn macht. Und das galt ja zum Beispiel für Thanos zum Beispiel oder also einige Bösewichte in der Vergangenheit. Der Vulture aus Spider-Man Homecoming oder Black Panther galt, glaube ich, auch als Film mit einem guten Bösewicht. Sehe ich anders, aber ne, in diesen Filmen waren die Bösewichte welche, wo man verstand, ah ja, okay, deswegen. Und nicht, weil er sagt so, hahaha, wie zuletzt in Carnage zum Beispiel, Venom 2, ich bin böse, weil ich bin halt gestört. Ja, okay.
Oder nimm Lord Voldemort, über ein ganzes Franchise ja irgendwo gebaut, ne? Der irgendwo auch seine Geschichte hat und seine. Der ist zwar relativ eindimensional, aber dennoch.
Sehr eindimensional. Wird der
naja, es gibt schon die Geschichte von ihm als Jung und dieses. Oder wir reden mal
so richtig drüber. Klar wird es nicht, wie ich finde. Aber da können wir wirklich.
Ja, aber trotzdem, aber dadurch, das ist eine andere Art von Schurke. Das heißt, ja. Das ist nicht das Motiv, sondern das ist, dass wir so lange an jemand so Extrovertierten mit dran sind, verstehen wir die Faszination und den Bann über seine Präsenz und über diesen Charme. Ja. Also, wenn jemand einen ziehen kann mit seiner Aura.
Also, es ist ein bisschen so wie, um mal einen Vergleich zur realen Welt, Hitler zum Beispiel. Hitler.
Das wollte ich gerade, das mit Lord Voldemort, weil das ist ja auch jemand, wo du die Hintergrund,
aber einfach, trotzdem. Genau, der einfach so eine gewisse Aura hat, der das dazu führte, dass Leute sich ihm gefolgt sind. Ne?
Verfallen und das hat sie einfach, also wie so ein Wahn verfallen.
Das hat Joanne K. Rowling einfach übertragen und das kann auch funktionieren. Es gibt ja, ne, es gibt nicht nur diesen einen Bösewicht, der immer so sein muss wie Thanos und dann funktioniert er. Großartiges Beispiel ist ja zum Beispiel auch Alan Rickman in Stirb langsam 1. Ne? Da ist auch egal, was dazu führte, warum der jetzt den Nakatomi Plaza angreifen möchte. Who cares? Aber er funktioniert als Bösewicht aus
oder
anderen
Gary
Gründen.
Gary Oldman in Leon der Profi, da weißt du auch nicht, warum der so drauf ist, wie er drauf ist und trotzdem strahlt er eine Kraft und Faszination aus, finde ich.
Genau, das kann funktionieren und hier ist es eben mal das andere Beispiel und das mochte ich sehr. Also Arcane ist eine Serie, die ich habe nicht kommen sehen, weil ich dachte, eine Videospielverfilmung sowieso hat so sein Geschmäckle. Nun gab es dieses Jahr mit Castlevania schon eine Reihe, die kam bei vielen Fans sehr gut an, ist jetzt glaube ich in der vierten Staffel mittlerweile, läuft sehr gut. Es gab dieses Jahr, da hatte ich hier auch drüber gesprochen, Dota Dragon's Blood, auch, also der Konkurrent von League of Legends, hatte schon vorher eine Serie rausgebracht, die auch nicht übel gewesen ist, auch jetzt eine zweite Staffel bestätigt bekommen hat. Aber ich finde Arcane stärker als die beiden, weil der Zeichenstil.
Irgendwas fehlt gerade an. Wir hatten noch eine gute Spieleverfilmung und ich erinnere mich nicht. Wir hatten Free Guy generell als einen Film, und wir hatten irgendwas war noch. Woran ich mich gerade nicht erinnere.
Wir hatten auf jeden Fall noch Mortal Kombat, aber ich glaube,
eine gute mies.
Sonic, weiß ich nicht.
Aber weil wir immer die Plattform manchmal so meckern, Netflix hilft diesem Genre anscheinend, ne?
Auf jeden Fall. Also das muss man ja immer auch wieder sagen. Wir haben mittlerweile ja wirklich auch, wechselt sich das ab von Superschrott in der einen Woche hin zu, ne, nächste Woche werden wir wahrscheinlich über Power of the Dog sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der schlecht ist. Und solche Filme gibt es dann auch wegen Netflix. Muss man klar sagen. Und Arcane haben sie wirklich einen kleinen Geniestreich hingelegt, muss man klar sagen.
Ja, also definitiv eine Empfehlung. Wie gesagt, die erste Staffel könnt ihr jetzt komplett anschauen. Zweite Staffel soll auch kommen. Und bin auch gespannt. Ich hatte vorhin erst gelesen, nochmal so ein bisschen zu Conan. Netflix plant ja auch eine riesige eigene Conan-Welt. Ob das dann funktionieren wird, dem mal gerecht zu werden, weil das ja eigentlich auch ein riesiges Universum ist, was immer nur sehr eindimensional oder oft eindimensional abgebildet wurde.
Und eine Netflix-Serie von Resident Evil soll es auch geben.
Ja,
die ist
aber
auch
die
angekündigt
ist,
so, worden.
Ist die aber real oder ist die?
Die ist real, soll eine Realserie werden. Ja.
Okay.
Es gab ja diese, ich glaube, Resident Evil, wie hieß denn der, den habe ich vor ein paar Wochen mal hier besprochen, der so ein CGI-Filmchen, die gibt es ja da auch alle paar Monate mal. Aber nee, es soll noch eine Realfilmserie kommen. Würde ich aber sagen, kommen wir gleich zum, erzähl uns mal noch was zu.
Ich mach noch ganz kurz, ein Junge namens Weihnacht. Worum könnte es gehen, David?
Ich glaube, es geht um einen Jungen, der heißt Weihnacht.
Der heißt Nikolas Weihnacht.
Krass. Ist aber ist ein britischer Film, ne?
Weiß ich nicht. Lebt mit seinem Papa in einer, was soll ich sagen, weiß ich nicht. Lebt
aber
mit,
kein Deutscher.
Nein.
Weil es klingt wie ein deutscher Film.
Der lebt mit seinem Papa in einer Hütte, in einem Königreich. Und dieses Königreich, das ist relativ hoffnungslos. Du merkst so, es neigt sich, es ist eine sehr trübe Stimmung einfach. Und der König erbittet mutige Abenteurer, die sich trauen, Richtung Norden zu gehen und die Welt zu erkunden, um mit Hoffnung wiederzukehren. Weil es gibt so Legenden um Fee und besondere Wesen, aber das sind mehr so Sagen, ob das wirklich existiert, würde reich belohnt. Und Nikolas und sein Papa leben unter den widrigsten Umständen in so einer ganz kaputten und schrägen Hütte im Wald und jagen so, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und der Papa beschließt aufzubrechen und sein Sohn sagt aber, ich will da hinterher. Und wird eben all diesen Wundern und Sagen begegnen und tatsächlich mit Hoffnung vielleicht auch zurückkehren. Das Ganze eingehüllt in eine Rahmengeschichte mit Maggie Smith, die eigentlich in der Jetztzeit ganz normal ihren Nichten und Neffen diese Weihnachtsgeschichte erzählt. Und es geht im Grunde im Ansatz darum, dass der Weihnachtsmann ja nicht immer schon ein dicker, alter Mann mit weißem Bart war, sondern wie war der mal als Kind und wie wurde der Weihnachtsmann? Und das ist eigentlich eine sehr süße Familiengeschichte geworden. Ich fand den sehr niedlich punktuell, der war auch ein bisschen traurig, also das ist jetzt nicht für die ganz Kleinen. Ich könnte mir vorstellen, dass da schon der eine oder andere dann in Tränen ausbrechen könnte. Und diese ganz süße Rahmenhandlung, ich habe die gerne geguckt. Also das, was ich gesagt habe, ist, der schafft es, mich in eine Weihnachtsstimmung zu versetzen. Und ich finde, da bin ich froh über jeden Weihnachtsfilm, der dieses Portfolio von Filmen, die ich zu Weihnachten gerne schaue, erweitere. Ein Junge namens Weihnacht kann man also gerne schauen, weil es gerade auch so ein Genre ist. Da meine ich zu David, da sollten wir vielleicht im Dezember mal drüber reden, unsere Lieblingsweihnachtsfilme.
Ja, unbedingt.
Weil die Leute da, du sagst mit so einer Ironie, als hättest du keine Lieblingsweihnachtsfilme.
Nee, doch. Ich habe gerade, okay. Du hattest gerade gesagt, Portfolio erweitern und ich musste instant an Klaus denken, auch ein Netflix-Film, der vor ein paar Jahren kam und dachte so, da müssten wir eigentlich mal eine Top 5 am Ende machen. Aber da wir können natürlich auch mal.
Ich würde eine eigene Folge, glaube ich, machen, weil die Leute fragen auf meinem Kanal auch jedes Jahr nach den, also gerade wo du jetzt ja mehr Videos machst, du solltest das noch nicht gemacht haben, deine Lieblingsweihnachtsfilme, das finden die Leute jedes Jahr, ist das ein Video, das wird wieder geklickt und wieder aufgerufen.
Ich bin da ganz ehrlich, habe ich keine Lust zu, ein Video zu machen, aber gerne hier in Podcast-Form, weil da können wir ein bisschen, da werde ich dann durch dich noch ein bisschen inspiriert, aber wenn ich nur da sehe und so, ja, einmal stirb langsam, dann Liefel rappen.
Guckst du nicht tatsächlich Liebe auch gerne jedes Jahr?
Nee. Gar nicht. Also ich habe tatsächlich nur...
Der Liebe braucht keine Ferien.
Ich habe früher nur einen einzigen Film jedes Jahr zu Weihnachten geguckt. Ist das Leben nicht schön?
Ist das Leben nicht schön? Ich verwechsel das immer mit dem Roberto Bernini aus Schwitzfilm. Das ist das Leben.
Das Leben ist schön, glaube ich, oder?
Ja, ich verwechsel immer die Titel. Genau. Das ist nicht...
Ist das Leben nicht schön? Ist der mit Cary Grant, wo ein Engel ihm quasi den Wunsch erfüllt, dass die Leute... irgendwie nicht wissen, wer er ist oder so. Und dadurch entdeckt er quasi die Liebe zum Leben, aber auch zur Weihnacht wieder zurück. Und fantastischer Film, in Schwarz-Weiß noch.
Da machen wir, glaube ich, eine eigene Folge. Nächste Woche haben wir einen Gast, die Woche drauf. Wäre eigentlich schon wieder Community-Folge. Dann haben wir wieder weitere 15 Folgen geschafft, ohne Unterbrechung. Und dann vielleicht schon bald mal Weihnachtsausblick. Und wir müssen auch mal gucken, ob wir zwischen Weihnachten und Silvester mal eine Woche frei machen. David, so Ende Dezember, da vielleicht eine Woche frei.
Ich würde auch sagen, ja. Weil ich wollte eigentlich auch mal...
wegfahren, ja. Weihnachten, so. Ich frage mal sanft an. Schauen wir mal, auf jeden Fall das. Und diese Woche startet noch Respect, Biopic über Aretha Franklin. Die hat, glaube ich, 25 Grammys oder so gewonnen. Sie ist die Queen of Soul, sie ist eine Legende, nicht nur in den USA, und eine mit Jennifer Hudson. Und Aretha Franklin hat Jennifer Hudson erbeten, dass sie sie spielt. Schon 2007 haben sie das erste Mal darüber geredet. Ich will es wirklich kurz halten. Ist es okay? Es ist mit Forest Whitaker als ihrem Vater. Es ist die Geschichte einer Frau, die übel mitgespielt wird, die ihre eigene Stärke entdeckt, die für viele ein Vorbild geworden ist, die aber auch zwischen Alkoholexzesse und Gewalt und Misshandlungen, alles mögliche Üble erlebt hat. Aretha Franklin hat die Geschichte dieses Films selbst noch mitentwickelt. Ich glaube, 2000, wann ist sie gestorben? 18? Irgendwie sowas. Also wer musikalische Biopics mag, dann ist Respect was für euch. Klasse Musik, aber sehr nischiges Thema in Deutschland. Biopics generell und dann nochmal so Figuren wie Aretha Franklin, die mehr noch in den USA und so große Ikonen sind, hierzulande eine gewisse Beliebtheit haben, aber nicht so ganz weit oben mitschwimmen, ehrlicherweise. Ja, ist ein okayes Biopic aus meiner Sicht. Ist jetzt nicht besonders herausgestochen und hat vor allem schnell bei mir so dieses Gefühl verloren von, was habe ich da eigentlich gesehen? Ja, also sollte man schon wirklich Lust drauf haben.
Hat man auch nicht so viel gehört, ne? Der ist jetzt seit einem Jahr, glaube ich, Thema in den USA. Und man hörte immer mal wieder, dass die Darstellerleistungen ganz okay seien, aber vom Film selbst ist nicht viel übrig geblieben.
Jennifer Hudson und Forest Whitaker spielen, das finde ich irgendwie bemerkenswert, schon das dritte Mal Vater und Tochter in diesem Film.
Ach.
Das ist schon selten, okay, dass man so eine Konstellation hat.
Aha, okay, alles klar. Ja. Jetzt würde mir nicht ein weiterer Film einfallen.
Ich könnte es jetzt nochmal direkt für dich nachschlagen, wenn du es möchtest, aber ich habe es mir jetzt nicht notiert.
Komm, wir widmen uns unserem neuen Lieblingsthema Resident Evil Welcome to Raccoon City, ein Film, wo wir beide aus der Pressevorführung rausgegangen sind. Und wir haben das ja hier schon mehrfach gesagt, da stehen dann immer so nette Damen oder auch Herren, die dann fragen, na, wie war es denn? Und ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast. Ich sagte, beschämend schlecht. Und du hast, glaube ich, auch irgendwas in der Richtung gesagt. Und dann meinten sie, ach komm, sag doch mal was Positives. Und da hast du was sehr Schönes gesagt, wie ich meinte, ja, dann müssen wir einen guten Film zeigen. Das ist der Deal. Und ich dachte so, ja, genau, was ist das für eine Frage? So, natürlich, wenn ihr einen guten Film zeigt, dann sage ich auch was Positives. Aber das war harter Schmutz.
Ich habe gesagt, richtig viel Müll. Ja. Das habe ich gesagt. Ja, das tut mir auch leid. Man kommt raus und dann, wir werden immer...
Man ist noch so aufgeladen dann auch,
man,
ne?
Wird ziemlich früh abgefangen auch. Und du merkst auch so, wenn sie dann immer so, gerade wenn die Pressevorführungen mal voll sind, dann können sie nicht alle befragen und picken sich dann ihre Leute raus. Du merkst schon, sie wollen so ein bisschen wissen, wie wir das dann finden. Und es macht ja keinen Spaß, jemandem zu sagen, das ist jetzt nichts. Und ich kenne auch auf Studioseite, wie das ist, wenn die Studios fragen, und was sagt die Presse? So, und dann kommen eben diese Leute weiter und geben dann weiter so, oder Daumen hoch, Daumen runter. Es ist immer nicht so, natürlich nicht der schönste Moment, weil die wollen den Film vermarkten. Und das Schwierigste stelle ich mir vor, wie ist es, einen schlechten Film zu vermarkten? Wie kriegst du da Leute noch ins Kino? Ne?
Ja, man muss bei dem
Aber
Film
es ist nun mal nicht unsere Aufgabe, was gut zu finden, was wir nicht gut finden. Das ist auch klar, das ist unsere Verantwortung. Ja, ja.
Man muss bei dem Film jetzt hier auch sagen, man merkt es auch schon ganz stark. So, ihr hört diesen Podcast jetzt wahrscheinlich, wenn ihr zu den ersten gehört, am Donnerstag, wo er released wurde. Aber das Embargo war bis Dienstagnacht um 23 Uhr. Sprich, also die Kritiken sind eigentlich bis Mittwoch zurückgehalten worden. Und das ist immer ein gutes Indiz dafür, dass man eigentlich nicht so richtig möchte, dass da viel von der Presse, von den Pressestimmen herauskommt.
Das oder die Weltpremiere hat noch nicht stattgefunden, muss man auch dazu sagen.
Ja, aber von diesem Film,
genau. Ich wollte nur der Fairness halber sagen, das heißt es nicht immer. Es kann sein, dass eine Weltpremiere noch nicht stattgefunden hat.
In diesem Fall, wir haben es vorher ja schon auch gesagt, war die Spekulation ja auch von uns so ein bisschen, ist das wieder so ein Ding gewesen, wo Konstantin Film drohte, die Rechte zu verlieren und hat dann gesagt, wer hat gerade Lust, wer hat eine Idee? Und dann kam Johannes Roberts, der Mann, der vorher die...
Keine acht Affen.
Nee.
Oder 7-12-Jährige.
Ich weiß nicht, wer ihn geschrieben hat. Also als Regisseur haben sie sich auf einen eingeschossen, ob es die 12-Jährigen wieder gemacht haben. Es ist auf jeden Fall jemand da hintergesessen am Skript, der die Spiele gespielt hat. Das merkt man allein daran, dass sie wirklich alles zuscheißen mit Reminiszenzen, aber auch sich gedacht haben, hey, die letzten Resident Evil Filme, also alle mit Mila Jovovich und zu denen kommen wir gleich, haben sich gedacht, ey, mit den Spielen haben wir nichts zu tun. Dann machen wir jetzt einen Film, der so viel mit den Spielen zu tun hat, dass wir gleich zwei Spiele da reinquetschen. Deswegen wird die Geschichte im Grunde erzählt, also sie versuchen so eine Amalgamisierung aus Teil 1 und Teil 2 der Spiele zu erschaffen. Und die Story, die dabei rauskommt, die fasst euch jetzt der Robert zusammen.
Oh Gott, ich habe noch nicht mal eine Kritik gemacht, dann fühle ich mich immer so schlecht.
Ja, dann lass es sein.
Also, ich versuche mal so aus dem Blauen, eine Frau fährt in einem Truck zu einem Ort. Das Gute ist, der Film erklärt auch das richtig gut, weil das ist schon mal...
Das ist super, ja.
Sag mal so, ich glaube, fast die erste Szene. Ein Truckfahrer sitzt neben dieser Jungfrau und sagt, warum fährst du eigentlich nachts hier alleine so durch die Straßen? Das ist doch gefährlich. Ach ja, du bist ja auf der Suche nach deinem Bruder, hast du ja erzählt. Und dieser Film ist immer wieder voll von so einer Scheißigkeit von Sachen. Ja, auf jeden Fall,
es ist schlecht, super miese Exposition. Es gibt einen anderen Moment, der ist, glaube ich, später an so einer Polizeistation. Da sagt einer der Charaktere, stellt eine Frage und irgendwie der Polizeipräsident sagt dann, gut, dass du fragst und erklärt das dann. Und ich dachte so, oh Gott, das ist so schlecht.
Auf jeden Fall begibt sich diese Frau Richtung Raccoon City, um ihren Bruder dort aufzusuchen.
Sie ist Claire Redfield.
Gut, Claire und Chris halt. Und weil irgendwas komisch ist. Sie hat was gehört von einem, ist komisch und sie will ihn warnen. Und in diesem Ort, Raccoon City, war früher die Umbrella Corp sehr groß. Inzwischen ist dieser ganze Ort aber schon sehr runtergekommen. Und ich merke richtig krass, wie ich versuche zusammenzufassen und diesen Müll nicht mehr zusammenkriege. Ja, und auf jeden Fall ist da irgendwas, ist unter dieser Stadt, irgendwas ist komisch. Alles hat auch mit der Geschichte von einem Waisenheim früher zu tun. Du merkst schon, diese Umbrella Corp, die machen irgendwas komisch. Komisches, die forschen irgendwas Komisches und irgendwas muss schiefgelaufen sein. Und dieser Moment, dass es schief läuft, der liegt unmittelbar bevor. Und es gibt auch wenige Eingeweihte, warum auch immer und wie die dieses Wissen ausnutzen werden, das könnt ihr dann selbst im Kino erleben. Aber dieser Ort ist dem Untergang geweiht, um diese Geheimnisse auch zu beerdigen. Und das ist so ein bisschen meine Version von, worum geht es eigentlich in diesem Film? Und diese beiden Geschwister, die irgendwie die Wahrheit ans Licht bringen wollen, aber vor allem überleben müssen. Und der eine glaubt aber die ganze Geschichte nicht, während die andere aber fest davon überzeugt, dass das alles anders ist. Ja, so irgendwie.
Schön. Oma, da hat man mal live mitbekommen, wie das ist, wenn du den Text nicht schon vorher schreibst. Aber
nein, ganz ehrlich, wenn ich mich hinsetze und Kritiken schreibe, dann setze ich mich wirklich hin, überlege nochmal so, wie ist meine Struktur, wie habe ich es wahrgenommen, wie würde ich jemandem Fremden erzählen wollen, was erwartet dich, ohne zu viel zu spoilern. Und dann habe ich so einen Leitfaden für mich entwickelt. Aber auch also aus dem Stegreif, wenn ein Film eine sehr langweilige Geschichte hat und mich auch im Nachhinein nicht mehr interessiert, dann ist es mir echt anstrengend.
Und das ist doch eigentlich aber genau das, was das Schöne daran ist, das jetzt auch mal spontan zu machen, weil es sehr schön unterstreicht, was für eine wirre Scheiße das ist. Also weil sie sich ja nicht nur gedacht haben, wir murksen den Film voll mit Menschen, auch aus den Spielen. Also es ist Chris Redfield, Claire Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker und Leon S. Kennedy kommt auch noch drin vor, der eigentlich im ersten Teil des Spiels gar nicht vorkommt, sondern erst im zweiten Teil, wo das Ganze dann in Raccoon City selber spielt. Der erste Teil spielt ja in der Spencer Villa, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, heißt es Spencer Villa? Ich glaube ja. Der zweite Teil dann in der Polizeistation und in Raccoon City. Und das beides wird vermischt.
Worauf hast du das gespielt eigentlich? Kann das immer noch, waren das PlayStation-Titel oder gab es das übergreifend auf mehreren Plattformen damals?
Das war PlayStation damals? 1. Ich glaube, für den PC gab es die Dinger dann auch zum Teil. Hier mischen sie dann, also sie fangen dann irgendwann an, sogar noch mehr mit reinzumischen. Also dieses ganze Waisenhaus-Thematik vermischt sich dann mit den, also es wird dann, da wirst du wahrscheinlich gar nichts verstanden haben, die Ashford-Twins werden erwähnt. Zwei Zwillinge, zwei blonde Zwillinge, mhm. Sieht man ganz kurz in so einem kurzen, sie macht so einen Film.
Aber die habe ich schon mal in den anderen sechs Filmen irgendwo gesehen, oder?
Ja, auch nein. Also auch nein. Es gibt eine Ashford, kommen wir nachher zu, die aber mit den Ashford-Twins aus den Spielen nichts zu tun haben. In den Spielen kommt das eigentlich in Resident Evil Code Veronica vor. Der, glaube ich...
Kannst du dir das merken?
Jetzt in dem Fall habe ich es vorhin tatsächlich nachgeguckt.
Okay, gut. Ne?
Also ich habe auch, während ich es gesehen habe, dachte ich, die Ashford-Twins, die waren in irgendeinem der späteren Spiele, aber ich wusste auch nicht mehr in welchem. Und hier ist es dann so, dass sie kommt dann irgendwann in eine Bunkereinlage, Claire Redfield, und dann steht da, wie das immer in solchen Filmen ist, steht da so ein Projektor rum und sie sagt, da klicke ich jetzt mal drauf. Und dann geht dieser Projektor, der
funktioniert auch.
Der funktioniert
und der Film
dann.
Der liegt an der richtigen Stelle.
Genau, liegt dann genau an der richtigen Stelle. Dann sieht man kurz diese Ashford-Twins und du denkst, aha, und was haben die jetzt mit der Handlung zu tun? Stellt sich heraus, nichts. Ja, das wird gar nicht mehr drauf eingegangen. Es ist nur wieder ein weiteres Easter Egg mehr, das sie eingebaut haben, damit die Fans sagen, guck mal, die haben sich schön an der Videospielvorlage orientiert. Ich muss aber sagen, wenn da so ein Murks bei rauskommt, dann macht es lieber wie Paul W.S. Anderson, der seine eigene Geschichte versucht hat zu erzählen. Die war auch nicht kohärent, aber der erste Teil hatte noch ein bisschen Spaß, hatte ich das Gefühl. Ich mag den auch nicht besonders gerne, aber das hier war einfach nur wirr, weil es genauso funktioniert, wie du sagst. Plötzlich teilen sich diese Lager, die eine Hälfte bleibt in der Polizeistation bei Leon S. Kennedy und Claire Redfield, die andere Hälfte geht in die Spencer Villa und erlebt quasi die Geschichte des ersten Spiels. Diese Geschichte wird dargestellt im Grunde nur so, dass die Charaktere ab einem bestimmten Zeitpunkt mit der Waffe im Anschlag durch dunkle Wälder, dunkle Räume, dunkle Gänge und was nicht alles durchlaufen, sagen nichts zueinander, weil alles ist ja super gespannt, könnte ja jeden Moment ein Zombie kommen. Dann kommt meistens ein Zombie, dem wird in den Kopf geschossen, dann schleichen sie wieder durch diese Räume. Keine Spannung entsteht, weil im Grunde die ganze Zeit, es gibt ja gar nichts, also diese Figuren haben auch gar keine Arcs.
Das ist so dumm. Als Claire das erste Mal auf Chris trifft und einbricht in sein Haus und ein Schloss knackt, sagt er dann irgendwann beiläufig, ich bin schon ein bisschen beeindruckt, dass du dieses irgendwas Markenname Schloss geknackt hast, was im Grunde keiner kann, aber ich bin auch sauer auf dich. Und die machen immer so schlechte Nebenbemerkungen, die im Grunde zeigen sollen, sie ist eine exzellente Diebin und Schlossknackerin.
Ja, und aber ist sauer auf sie, weil weiß man auch nicht so richtig.
Die Frau im Diner hat schon seit ein paar Wochen rote Tränen und sagt, ist halt so, kümmert mich nicht. Es ist meine Heimat hier bleibe ich. Und warum ich jetzt rote Tränen weine seit ein paar Tagen oder Wochen, kann ja mal passieren. Jeder normale Mensch, dessen Tränenfarbe auf einmal rot wird, geht mal zu einem fucking Arzt oder so. Also glaube ich, hoffe ich.
Also es, am Anfang gibt es noch so Momente, die so ein bisschen, das sagten wir beide hinterher auch, so ein bisschen Spannung oder zumindest Atmosphäre aufbauen.
Ja, genau. Das hat mich aber so ein bisschen, so wie damals bei der Silent Hill Verfilmung, mochte ich auch abgelegener Ort.
Sirenen, irgendwie eine Stimmung
ist da. Ja, eigene abgeschlossene Gesellschaft, bei der eben auch alles so eine Schaurigkeit mitbringt, ja. Wo du eben das Gefühl hast, fernab von Technik, Schnelllebigkeit und allem möglichen und Politik zu sein.
Aber
das haben sie hinbekommen am Anfang.
Aber dann kommen die ersten Fragen so auf, so warum sieht der Ort aus wie so ein US-Kaff und wieso ist genau das Hauptquartier der Umbrella Corporation? Das habe ich nicht verstanden. So, dann hast du aber diese wirklich heruntergekommene US-Vorstadt, die du aus zig Filmen kennst und dann ist dann plötzlich aber die Spencer-Villa mitten in einem Wald. Und zwar so reingebaut, dass es steht aller voller Nadelbäume vor dieser Spencer-Villa auf allen Seiten. Es gibt keinen Zufahrtsweg.
Wie mein Zuhause.
Ist wie bei deinem Zuhause?
Klingt wie bei mir
zu Hause. Ja, ne, aber du hast zum Beispiel, du kannst mit deinem Auto daran fahren. Du hast ja einen Weg, wie du da hinkommst. Du merkst in diesem Film, dass diese Gebäude oder diese Locations sind da reingequetscht worden, damit man sagen kann, ah, hier, guck mal, die Spencer Villa ist da. Es wirkt aber so, als hätten sie sich keine Gedanken darüber gemacht, ob das in dieser filmischen Welt homogen funktioniert. Zum Beispiel diese Polizeistation, ja. Die sieht völlig rausgerissen aus. Sie sieht aus, wie als hätte man das wo irgendwie, ja, sie hat so eine viktorianische Bauart und die haben sie mitten in dieser mistigen Stadt haben sie die aufgebaut. Warum? Warum ist da plötzlich so eine Polizeistation? In den Spielen hat das auch nicht wirklich viel Sinn gemacht, aber da war es egal. Aber hier sieht das halt einfach nur, ist es halt reiner Fanservice. Und in der Polizeistation gibt es dann so eine Lobby, die sieht wahnsinnig toll
ja,
designt aus.
Ja, das ist ein Museum.
Genau, und dann aber oben gibt es eine Besprechung zwischen den Polizisten. Das sieht aus, als hätten sie das in irgendeiner mistigen Polizeistation irgendwo in so einem Raum mit vier weißen Wänden gefilmt. Und dazu kommen dann die Schauspielerleistungen. Da, ich habe schon gesagt, dieser Polizeivorstand.
Der geht gar nicht.
Geht gar nicht. Leon S. Kennedy, wie der geschrieben ist, der ist halt einfach nur ein Nappel. Also der ist wirklich der letzte Vollidiot, dass dem nicht die Waffe irgendwann mal runtergefallen ist, habe ich gar nicht verstanden. Es gibt so ganz abstruse Situationen, wo er jemanden aus dem Gefängnis befreien soll und dann die Schlüssel nicht findet und es ist alles wirklich irre, wie mies der Typ geschrieben ist. Ich finde es absurd, dass jemand dachte, es reicht, viele Figuren, viele Momente reinzuwerfen. Also ich habe schon gesagt, dieser legendäre Moment, wo dieser Zombie sich langsam umdreht, der ist drin. Dann ist ein Licker mit drin, also eine ganz bestimmte, der so ein Gehirn als Kopf hat. Und alles Mögliche aus der Serie wurde da reingeworfen. Aber es ergibt alles keinen Sinn, ne, weil es nicht homogen ist, wirklich kohärent.
Manche Effekte sind sauschlecht. Ich erinnere mich da irgendwie, ich bin glaube ich raus und war da von dieser einen S-Bahn- oder Bahnsequenz auch so völlig unterwältigt,
ja.
Wie irre schlecht, wie unfertig das teilweise aus, ja. Also ich habe nicht viel erwartet von Resident Evil Raccoon City und ich hab nichts erwartet und das habe ich gekriegt, ehrlicherweise, ja.
Ich fand ihn noch schlechter als den Original Resident Evil. Ich muss sagen, in der Resident Evil Reihe später gab es halt noch wirklich miesere Filme, namentlich vor allen Dingen Resident Evil Apocalypse, den zweiten Teil, aber der hier ist wirklich ganz weit vorne mit dabei, um sich den Platz als einer der schlechtesten Verfilmungen zu sichern und das finde ich wirklich tragisch. Also sie hätten mit diesem Reboot jede Chance gehabt. Ich muss sagen, ich verstehe den Ansatz einfach nicht. Also weil ne, dieses Thema Zombies, die eine Stadt angreifen. Ey, wir sind nicht mehr im Jahr 1996. Resident Evil war 1996 ein Spiel. Das gab es so vorher in der grafischen Qualität noch nicht. Und das Genre war, Zombies sind auch ein bisschen zurückgekehrt, auch durch Resident Evil. Jetzt haben wir alles gesehen.
The Walking Dead, weiß ich nicht, 10, 11, 12 Staffeln, so, das ist halt, dann hatten sie Fear the Walking Dead, Beyond the Walking Dead und das Thema ist wirklich jetzt...
Auch George A. Romero hat nochmal drei Filme mit Land of the Dead und Diary of the Dead und ich glaube, okay, es waren nur zwei, aber egal, aber es gibt mehr als genug Zombie-Filme und ich verstehe einfach nicht, wie man dann auf die Idee kommt, einfach diese 20 Minuten Schleichsequenz durch die Spencer Villa zu zeigen, wo dann hier mal ein Zombie aufploppt, da mal ein Zombie und das ist es dann gewesen. Auch noch überwiegend blutleer, finde ich. Es gibt zwar hier und da ein paar Gore-Effekte, aber die kommen recht spät. Also es gibt keinen Grund, warum man diesen Film gemacht haben sollte, außer dass die Lizenz verloren
hätte
gehen
können.
Und ich
finde, es gibt die spannendste Figur, die da rumrennt, die irgendwie so gefühlt aus einer Zwischenwelt Opfer dieser Experimente ist und den Hauptfiguren aber bereit ist zu helfen. Über die erfährt man auch viel zu wenig.
Ja.
Es gibt eine Figur, um die geht's gar nicht und die fand ich am spannendsten.
Ja.
Ja, das ist so, keine Ahnung, bei der Filmuni vielleicht, wie man es nicht macht. Wenn das,
Chris
vielleicht.
Redfield hat keine Persönlichkeit. Claire Redfield hat keine Persönlichkeit. Leon S. Kennedy, Albert Wesker, keine Persönlichkeit.
David, aber irre. Das ist doch ein Zombie-Film. Ich erwarte ja jetzt kein Drama.
Ja, du hast vollkommen recht.
Außerdem beim Zocken kann man es richtig gut nebenbei weggucken.
Ja, auch wenn man gar nicht ins Kino geht, kann man das hervorragend nebenbei gucken. Ja, das ist Welcome to Raccoon City. Den hätten sie sich gerne klemmen können.
Ja.
Haben wir heute
keine Werbung.
Oh, wow.
Ja, heute keine Werbung.
Dann können wir ja gleich, wenn du möchtest, zum Hauptthema kommen.
Ja, nach einer Stunde Podcast.
Ja, ich weiß, ist schön, dass du das immer... Ich wollte mit dir mal die Resident Evil-Reihe durchsprechen.
Gerne.
Alle sechs Filme.
Ich bin Profi.
Woran erinnerst du dich?
An Mila Jovovich.
Aha.
Ich erinnere mich immer, dass...
Kriegst du irgendwas zusammen? Sag mir mal so 3-4 Storybeats.
Warum musst du mich denn jetzt hier so auflaufen lassen? Also sie hat irgendwann...
Ist ja kein Auflaufen.
Ja,
ist
ja alles gut. Es geht immer darum, dass sie irgendwen jagt von der Umbrella Corps. Sie ist immer für Gerechtigkeit unterwegs. Sie hat irgendwie von dem Virus entweder schon von Anfang
Ritter
an oder später...
Rechts.
Früher oder später irgendwann hat sie diesen Virus in sich, aber sie wird dadurch aber irgendwie kein Zombie oder so, sondern hat irgendwie super Heilungskräfte oder ist sowas wie Patient Null. Auf jeden Fall, was mit ihrer DNA passiert, lässt sich wahrscheinlich super interessant extrahieren. Dann trifft sie immer wieder auf diesen blonden, superkräftigen, das ist doch Vespa.
Wesker.
Auf der irgendwie alles sich gefühlt super schnell von A nach B beamen kann. Oder vielleicht war es auch in den Spielen, wo es schwer war, den zu töten, ich weiß es nicht. Dann springt sie mal so durch so Laser. Durch einen Tunnel voller Laser, die sie töten könnten, wo sie aber super flexibel durchkommt.
Zweimal
und,
sogar.
Und hat immer zwei Waffen, die sie zieht und jederzeit perfekt nachladen kann in Slow-Mo. Das ist meine Erinnerung an Resident Evil.
Ja, man muss ja sagen...
War da irgendwas richtig?
Ja, da war viel richtig. Aber okay. Und ich glaube, wenn du mich jetzt... Also hätte ich jetzt heute Morgen mich nicht nochmal extra dazu belesen, wäre das bei mir genauso abgelaufen.
Ach, jetzt schmeichelt du mir ein bisschen.
Ich habe die alle gesehen und ich erinnere mich an nichts. Und weißt du, der Grund dafür ist in erster Linie...
Alice heißt sie.
Genau, dass sie sich alle widersprechen, dass die zum Teil... Also es gibt zum Beispiel, der fünfte Teil, Retribution, endet mit einem Ende... das im sechsten überhaupt nicht mehr aufgegriffen wird. Da sind sie dann auf der Spitze des White Houses, Zombies greifen an und sie machen sich für diese letzte Schlacht, machen sie sich bereit. Und das passiert in The Final Chapter, ist das plötzlich weg. Diese Charaktere sind alle nicht mehr da, sie ist ganz woanders, nichts davon wird aufgegriffen. Und das gibt es in dieser Reihe immer und immer wieder, dass einfach Figuren tauchen dann nochmal auf. Und ich dachte, ich gehe mit euch mal durch, auch so ein bisschen durch die Historie. Denn 2002, hatte ich vorhin schon gesagt, kam der erste Teil raus. Paul W.S. Anderson, der den damals gemacht hat, der hat dann gesagt, so nee, möchte ich mit den Spielen nicht verknüpfen, weil ne, dann wird das zu sehr...
Dann müsste ich mich ja mit den Spielen beschäftigen.
Naja, und dann müsste er sich auch dran messen lassen. Und da hatte er dann wahrscheinlich keinen Bock. Ich habe das nicht verstanden, wie er darauf kam, dass das nicht automatisch passiert, wenn das Ding Resident Evil heißt. Auch wenn die Story anders ist, wirst du halt daran gemessen.
Was passiert, wenn du die Fanbase abgreifen willst von der Marke und das war es dann aber ansonsten auch mit dem, was man machen möchte.
Da ist es ja dann so, es gibt den Hive. Das ist die Basis unter dieser Villa. Also in dieser Villa findet das irgendwie statt. Und dieses Umbrella-Labor heißt The Hive. Und Alice war ein Security Officer da drin. Die hat am Anfang, wacht sie auf, weiß nicht mehr, wie sie da hingekommen ist, denn sie hat ihr Gedächtnis verloren. In diesem Hive ist nämlich die Red Queen aktiv.
Stimmt, ich kenne diese Schlagworte alle.
Genau, eine KI, die auch alle Mitarbeiter umgebracht hat darin, weil der T-Virus ausgebrochen ist. Also dieser Virus, der die Zombies quasi zu Zombies macht. Und deswegen hat die alle getötet und versucht jetzt die letzten Leute darin auch zu töten. Unter anderem Alice, die aber durch das Nervengas irgendwie ihr Gedächtnis verloren hat. Und am Ende entkommt sie dann. Und fällt irgendwie, bricht zusammen, nachdem sie irgendwie sieht, dass ganz Raccoon City übernommen wurde von diesem T-Virus. Dann beginnt 2 Jahre später, hatten sie 2004, haben sie Apocalypse rausgebracht, der zweite Teil, das war krass. Also geschrieben sind die alle von Paul W.S. Anderson, also man kann auch nicht mal argumentieren, es gab jedes Mal einen neuen Drehbuchautor, deswegen haben die sich auch zum Teil so widersprochen. Nee, das hat alles der zu verantworten, war aber von einem anderen Regisseur gemacht. Und das war dann einfach nur noch schlimm, spielte dann in Raccoon City, sie erwacht aus ihrem Koma und rettet dann Jill Valentine, die ist dann da plötzlich irgendwie rumgeödelt und dann gab es das Militär. Das Militär hatte so die eigenen Zombies, die hatten dann Nemesis, der eigentlich im dritten Teil der Spiele, es gibt einen Resident Evil Nemesis und das ist so ein riesiger Tyrant, so ein Supermonster, der war hier unter der Kontrolle des Militärs. Warum who knows? Dann war plötzlich da ein Doktor, Dr. Ashford, deswegen hast du den Namen schon mal gehört, der bittet Alice, seine Tochter zu retten. Und ne, du denkst ja so, ja, das sind diese, eines der beiden Ashford-Zwillinge. Nee, der Doktor und das Kind sind ganz andere Ashfords. Die heißen nur so, weil Paul W.S. Anderson dachte so, die Leute sollen ja denken, ich habe die Spiele gespielt. Aber ich möchte ja mit den Spielen nicht so viel zu tun haben. Warum dann Jill Valentine darum herobst?
Ashford ist ja auch so ein Name wie Smith.
Ne, ja, der, kennt man.
Der immer auftaucht.
Und warum die dann da rumhopst, das weiß man nicht so richtig, aber das ist, glaube ich, auch egal. Und dann am Ende wird dann Alice wieder, ne, sie besiegt dann das Militär und auch Nemesis und dann wird sie wieder entführt von Umbrella und dann bekommt sie Superkräfte. Und am Ende sieht man dann, fährt die Kamera ganz nah an ihr Auge ran und da sieht man dann das Umbrella-Logo in ihrem Auge und es erscheint die Schrift Programm Alice Activated. Und damit endet der zweite Teil und denkst du, oh krass, also ich dachte im Kino nur, Hilfe, ich will weg, aber eigentlich hätte man denken können, wo das wohl hinführt und im dritten Teil merkt man, ja, nirgends, in die Wüste, es geht nämlich ins Nichts, der dritte Teil Resident Evil Extinction zeigt dann plötzlich, die Welt ist eine riesige Wüste, alles ist zerstört, wie das passiert ist, who knows, man weiß es einfach gar nicht. Auch dieses Programm Alice Activated wird überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Sie hat zwar noch ihre Superkräfte und kann in Extinction auch noch alle möglichen, so Fledermäuse tut sie irgendwann mit ihren telekinetischen Kräften, macht sie die so weg und so. Aber es ist auch schon, dieser Film folgt aber eigentlich Claire Redfield, die mit ihr, die mit so einer Gruppe von Überlebenden will, die zu so einem ganz besonderen Ort, ich glaube Arcadia oder so heißt der. Das ist, soll nämlich der letzte sichere Ort sein. Der ist in der Antarktis. Und da wollen die hin und dann treffen die mit Alice zusammen und dann passiert eigentlich die Hälfte des Films nichts, muss man auch dazu sagen. Das ist der Film eigentlich mit der wenigsten Geschichte. Und irgendwann stellt sich heraus, dass Umbrella ganz viele Klone von Alice angefertigt hat. Und der Film endet. Und dann kam wieder ein paar Jahre später, 2010, drei Jahre später, kam dann Resident Evil Afterlife. Der Film, den ich gerne den Zeitlupenfilm nenne, den haben sie damals gedreht mit der Kamera von James Camerons Avatar. Da wurde extra so eine Fusion-Kamera haben die entwickelt. Und wir haben gedacht, so ey, 3D, voll geil. Und vor allen Dingen Zeitlupen, noch geiler. Da wirkt das 3D ja noch krasser. Deswegen, ich glaube, dass wenn man Resident Evil Afterlife in normaler Geschwindigkeit ablaufen lässt, dann geht er nur 30 Minuten. Weil es gibt da diese eine Kampfsequenz, wo sie in so einer riesigen Dusche gegen so ein Hammermonster kämpft, das eigentlich ein bisschen aussieht, als hätte man es aus Silent Hill geklaut. Und jeder Tritt, jeder Schlag, alles ist in Zeitlupe. Es ist unerträglich, es ist ein furchtbarer Film. Also es war der erste nach, also Extinction ging wieder so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, aber Afterlife war wieder Überkotze. Und der ist dann auch so absurd, weil sie greift in Resident Evil Afterlife. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, deswegen muss ich jetzt hier mal raufgucken. Alice greift mit ihren Klonen, die sie aus Resident Evil Extinction ja hat, greift sie das Hauptquartier von Umbrella in Tokio an. Dann ist da Albert Wesker, du hast ja vorhin ihn schon seinen Namen gesagt, der eigentlich mal Vespa hieß früher, aber sich dann umbenannt hat. Der tötet all die Klone durch so eine Explosion und injiziert Alice dann so ein Serum, wodurch sie ihre Superkräfte verliert, weil ne, Paul W. Anderson hat gesagt, ah, das geht vielleicht ein bisschen weit mit den Superkräften, müssen wir ihr irgendwie nehmen. Dann werden da auch gleich noch Claire Redfields Erinnerungen ausgelöscht, weil die lernen sich dann quasi in diesem Film neu kennen. Dann treffen sie irgendwann Chris Redfield in Los Angeles, erreichen dann Arcadia. Arcadia ist gar kein Land, sondern ein Supertanker. Aber der Supertanker gehört eigentlich Umbrella, ist nämlich ein Labor. Da kämpfen die dann gegen Albert Wesker. Der hat jetzt auch Superkräfte, weil er sich den T-Virus gespritzt hat. Und dann besiegen die das aber. Ja, die besiegen dann Albert Wesker und übernehmen diesen Tanker und wollen jetzt, dass dann alle Überlebenden dahin kommen.
Das ist Teil 4, 5.
Das ist Teil 4. Und dann am Ende sieht man aber, wie Jill Valentine, die aus dem zweiten Teil, du erinnerst dich,
voll.
Die fliegt mit der Armee von Umbrella auf die zu, weil die nämlich ein Gedankenkontrollegerät an der Brust hat, das sie zu Umbrella hat überlaufen lassen. Und mit denen versucht sie dann...
Daran erinnere ich mich sogar.
Ja? Ich nämlich nicht.
Doch.
Jetzt. Ich weiß nichts. Ich weiß noch, dass der nächste Teil, Retribution, der kam dann ein paar Jahre später... Da hatte ich damals sogar die Kritik für Giga geschrieben und ich weiß noch, der beginnt.
Ach, das war die.
Der beginnt mit einer 5-minütigen Rückblende, weil und selbst in dieser Rückblende verstehst du gar nichts. Da ist es dann schon, dass Alice befreit dann Jill aus ihrer Gedankenkontrolle. Irgendwie wird da alles zerstört. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Albert Wesker ist jetzt gut. Der hilft jetzt Alice.
Warum?
Mann, Robert, frag doch sowas nicht. Der injiziert ihr dann noch den T-Virus, damit sie auch wieder Superkräfte bekommt. Mhm. Und in Final Chapter ist er dann wieder böse. Die Red Queen
warum?
Ist. Weiß ich nicht, Robert. Und in die Red Queen, diese KI ist wieder da. Ja. Die ist jetzt gut.
Warum?
Ja. So, und dann stellt sich heraus, sie ist irgendwie der Klon von der Red Queen. Ach, who cares? Also das ist die Reihe. Das ist Resident Evil über 6 Teile gewesen. Absolut
dabei irre. Sind die Spiele aber äußerst erfolgreich. Ne? Also vor allem jetzt gerade.
Die Filme ja auch.
Ja, aber die Spiele haben ja ein Ultra-Revival, habe ich geführt, in den letzten 2-3 Jahren, weil irgendwie, hieß der 7. Teil irgendwie The Village oder irgendwie sowas?
Nee, der neue hieß jetzt Village, der 8.
Okay, und die remasterte Teil 2-Version ging ja auch richtig steil. Also das war so, die Teile verliefen sich irgendwann. Ich habe gefühlt, seit Teil 7, so seit 4-5 Jahren, ist das wieder eine richtig starke Reihe auch anscheinend.
Naja, die Spiele hatten einige Meilen. Steine. Das ging dann ein bisschen bergab, weil der 5. und der 6. kamen bei den Fans nicht mehr gut an und dann haben sie halt gesagt, so okay, mit der 7 müssen wir einen radikalen Schnitt machen. Und der war wirklich radikal. Also wenn du sagst, du hast den 7. gespielt, dann wird dir aufgefallen sein, dass die Perspektive hat sich geändert, aber auch so der ganze Ansatz, plötzlich war das nicht mehr irgendwie eine Mansion oder auch dieses große Theater mit. Das ist ja ein bisschen das, was sie auch in den Filmen übernommen haben. Das ist ja fast schon theatralisch, was sie mit der Umbrella Corporation, die überall auf der Welt hat den Hauptquartier, überall hängen sie mit drin und jeder läuft zu jedem über und das, also nichts ergibt da ja mehr Sinn. Alles wird so gigantisch.
Ja.
Und das haben sie dann zurückgefahren mit dem 7. Teil und das finde ich interessant, weil da hat das ja funktioniert. Also du siehst, wenn man den Fokus ein bisschen anders setzt, dann kann das trotzdem noch Resident Evil sein, aber plötzlich ist neu genug, um frisch zu wirken. Warum funktioniert das mit den Filmen nicht? Warum haben sie das nicht jetzt gemacht? Stattdessen versuchen sie 2 Filme, das ist ihre clevere Idee gewesen, 2 Spiele in 1 zu quetschen.
Ich kann es dir nicht sagen, vielleicht ist es wirklich so eine rechte Nummer, ich weiß es nicht.
Ja, aber die Filme waren wirklich spektakulär erfolgreich. Also Paul W.S. Anderson hat, glaube ich, insgesamt haben die 1,8 Milliarden Dollar
mit nur 6 Filmen.
Was wirklich hart ist, das muss man sich mal feststellen.
Das ist wirklich gut, tatsächlich.
Schade eigentlich, dass es diese Filme gibt. Also
apropos Umbrella, ich habe es David letztens schon gesagt, er hat es noch nicht gesehen, Umbrella Academy. Leute, falls ihr die nie gesehen haben solltet, auf Netflix auch eine große Empfehlung, da kommt auch mehr. Die Umbrella Academy.
Die Umbrella Academy. Aber das ist...
Nichts mit Resident Evil zu tun.
Ah, okay.
Nee. Das ist die Geschichte von...
Auch ein gutes Lied, Umbrella von Rihanna, wenn wir schon beim Thema sind.
Mal. Das ist die Geschichte von schwangeren Frauen, die am Morgen noch nicht schwanger waren und am gleichen Abend noch gebären. 88 Kinder oder irgendwas werden geboren, irgendwie so eine Zahl. Aha. In dieser besonderen Nacht, wo der Mond, besonderes Datum, und ein Milliardär nimmt sich 6 oder 7 oder 8 von diesen Kindern an, die alle besondere Fähigkeiten haben. Und das ist die Geschichte dieser Kinder, wenn sie erwachsen sind, in der Umbrella Academy.
Also ein bisschen wie X-Men oder wie?
Ja, aber cooler. Wirklich cooler. Cooler.
Okay, habe ich nichts, weiß ich gar nichts.
Umbrella Academy, habe noch nie gehört, dass Staffel 2 finde ich vor allem, es gibt eine Staffel, der. Nee, wenn du gar nichts gesehen hast, erzähle ich gar nichts weiter.
Wollen wir mal noch Top 5 beste Spieleverfilmungen machen? Oder
beste Spieleverfilmungen?
Ja.
Beste Spieleverfilmungen? Oh, du, dein Repertoire geht bis zum Anschlag und ich sag, zählen noch Serien? Nein. Können wir die schlechteste Spieleverfilmung machen?
Ja, aber das kennt doch nur jeder. Also das haben wir doch alle schon einmal durch, oder?
Okay, nee, das ist so ziemlich, das ist ja fast jede. Ich muss kurz mal, ich habe, glaube ich, mal ein Video dazu gemacht.
Hast du wirklich? Und dann weißt du die nicht mehr aus dem Kopf?
Nee, oh Gott, überhaupt nicht.
Ich auch nicht, müsste jetzt auch...
Also, was ich sagen kann, ich würde sagen, Ralf reicht's. Zählt das als Spieleverfilmung?
Nein, okay. Null, nicht mal ansatzweise.
Super, das zählt schon mal nicht.
Nur weil Spiele drin vorkommen, hat das...
Sonic mochte ich nicht. Pokémon Detective Pikachu, das fand ich nicht schlecht.
Ja,
das fand ich nicht schlecht, tatsächlich.
Ich würde Silent Hill nennen. Wir haben vorhin drüber schon gesprochen. Auch nicht ohne seine Fehler, aber tatsächlich die atmosphärischste von den Videospielverfilmungen.
Dann hätte ich vielleicht... Ich mag Tomb Raider, Mortal Kombat, ist alles Rampage, alles Schwarze.
Ja, wobei Mortal Kombat, der erste Mortal Kombat von Paul W.S. Anderson.
Der ist so ein bisschen der Trashige.
Der ist super trashig, den kann man gucken, wie ich finde. Genauso, wenn man halt wirklich, also es ist kein guter Film, aber wenn man sagt, der erste Street Fighter mit Jean-Claude Van Damme, der hat halt auch Unterhaltungswert auf einem Level, der, ich finde, das geht dann über schlecht hinaus, muss ich sagen. Aber mochtest du nicht den Warcraft-Film?
Ja, den habe ich auch gerade gehabt. Den fand ich eigentlich ganz interessant. Der ist von der Welt so ein bisschen gehasst, aber den fand ich nicht schlecht tatsächlich. Aber die Frage ist ja auch nach den besten Spieleverfilmungen. Und es muss doch irgendwas geben, was so ein bisschen was kann, oder?
Naja, das ist, glaube ich, also wir reden bei Videospielverfilmungen leider halt von Sachen, die immer, also zum Beispiel Tomb Raider ist als Film okay. Also wenn man das vergleicht.
Weiß ich auch nicht, ey.
Aber als Videospielverfilmung ist das schon top-notch.
Ja, leider. Ja. Weil ich meine, Konstantin-Film, wir haben gerade über sie geredet, hatten ja Ratchet & Clank gemacht. Auch richtiger Schwachsinn. Ich konnte Assassin's Creed ein bisschen was abgewinnen.
Mit
Michael Fassbender. Ja, aber weißt du, es ist sehr ungewohnt für ein Top-Ranking, seine Messlatte so weit unten anzusetzen. Okay, Assassin's Creed nehme ich.
Ey, und da, also so ein bisschen hört es da auf. Also ich würde wahrscheinlich wirklich auch, ich erinnere mich, dass Prince of Persia okay war. Aber da hört das dann, also wirklich, ich kann nicht viel mehr nennen. Also es gibt... Also bei den Serien könnten wir wirklich Castlevania sagen, wenn wir über.
Ja, dann würde man ja das, und da würde man jetzt anscheinend auch Arcane nehmen und man würde, was hast du noch gesagt, diese Dota-Serie wahrscheinlich
sagen. Die Dota-Serie war gar nicht schlecht. Ich erinnere mich an.
Nee.
Nee, ne? Wir kommen nicht mal auf 5. Das ist wirklich krass.
Nee, es sind doch keine guten Filme.
Und das ist halt die Frage.
Als würden wir die, weiß ich nicht, es fühlt sich an wie die besten Burger bei McDonald's. So fühlt sich dieses Ranking an. Das ist, wenn du einfach schon auf so einer geringen Qualität einsteigst.
Ja.
Ja,
ja, ne, es ist leider die Frage, so sollte man es da nicht sowieso generell lassen, aber.
Spiele zu verfilmen? Mhm. Nee, die Fanbase ist zu groß. Die Leute, die es einfach schon gucken, weil einfach diese Marke genommen wird, die ist einfach riesig.
Ich finde, Videospiele können halt funktionieren, wenn du sowas machst wie Scott Pilgrim. Oder auch Ready Player One hat ja relativ gut funktioniert.
Genau, wenn das in so einem Kosmos spielt. Free Guy,
exakt,
ja genauso.
Free Guy genauso. Genau, wenn das sich davon unabhängig entwickeln darf und nicht irgendwie, ne, also wer hat sich denn gedacht, so bei Resident Evil, ey, cool, Zombies, das gab es ja in den letzten Jahren nicht mehr, aber auch so Sachen wie, wo es ja wirklich keinen Sinn macht, Mortal Kombat oder Street Fighter.
Ja, aber du sagst das ja selbst, 1,8 Milliarden, wenn das wirklich stimmen sollte, das muss ich nochmal recherchieren, aber auf jeden Fall. Du bist das Studio, du willst Geld machen, du sitzt auf diesem Franchise. Noch nie hat eines davon nicht wenigstens Gewinn gebracht. Na, logisch machst du das.
Aber ich denke mir immer wieder, wenn du das so in so einem Korsett stattfindest, Resident
Vielleicht
Evil,
will einfach kein guter Regisseur und Drehbuchautor einen Resident Evil-Film machen.
Es gibt doch aber zum Beispiel eine meiner Spieleverfilmungen, um das nochmal zum Abschluss zu bringen. Ich warte seit Jahren darauf, dass mal jemand sagt, ey, ich mache zu Diablo was. Weil Diablo gibt es zum Beispiel wie zu vielen anderen Sachen von, also die großen erfolgreichen Franchises, Halo und wie sie alle heißen, Gears of War, haben ja alle Bücher hervorgebracht. Diablo, Warcraft, Starcraft haben alle viele, viele Bücher hervorgebracht. Und die Diablo-Bücher sind zum Teil wirklich gut. Und es zeigt, dass du nicht die Geschichte des Spiels nachverfilmen musst. Was auch blödsinnig wäre, weil es gibt einfach keine Geschichte. Im zweiten und im dritten Teil dann schon mehr, aber auch nicht gut genug, um dann einen Film
rauszuholen. Deckard Cain als Hauptfigur.
Klar, aber du kannst diese Figuren stattfinden lassen und dann versuchen, ein Drehbuchautor könnte versuchen, einen richtig guten Fantasy-Film, weil ehrlich gesagt, Fantasy haben wir auch schon seit langer Weile nicht mehr im Kino. Jetzt findet zwar wieder Rad der Zeit,
es Wheel findet of Time, in den Serien, in der Ringe-Serie und so.
Ich verstehe nicht, warum sie es in Serienform machen, aber ich habe oft das Gefühl, dass sie sich auch nicht herantrauen, weil eigene Sachen schreiben sie nicht oder wollen nicht schreiben lassen. Also kaufen sie große Marken ein und große Marken sind meistens so weit fortgeschritten, dass du gar keine Chance hast, als es zu einer Serie zu machen, weil du das sonst in einen Film wieder quetschen würdest. Oder du verhebst dich an sowas wie Aragorn und der Goldene Kompass, wo die Leute halt einfach nicht interessiert sind.
Ich glaube einfach, dass viele große Drehbuchautoren und Regisseure den Anspruch haben, eigene Stoffe frei zu entwickeln und dann sich...
Zum Marvel gehen.
Das ist was anderes. Da ist der Paycheck einfach nochmal ein anderer als von irgendeiner Spieleverfilmung, glaube ich. Da ist der Erfolg auch schon vorprogrammiert. Also das sind zwei Dinge, die können dich schon sehr schnell verleiten. Du weißt, du wirst einen nicht erfolglosen Film machen und du wirst eine Menge Geld verdienen. Das ist bei Spieleverfilmungen so viele gescheitert, dass die Chance sehr groß, dass das nicht funktioniert. Und dass die wirklich großen Regisseurinnen und Drehbuchautorinnen einfach ganz eigene andere Ideen haben, als sich in die und vielleicht auch gar nicht die Affinität zu Computerspielen haben, weil sie das Geschichten erzählen, eben woanders dann gelernt haben, dass da einfach nicht genug Kreuz oder wie heißt das, zwei Mengen, die sich vermischen, Mischmengen entstehen, als dass du da genug Leute findest, die fähig wären, was auf die Beine zu stellen.
Schnittmengen,
korrekt. Mann, ey. Einmal mit einem gebildeten Mann einen Podcast machen.
Ja, so schön wäre es. vielleicht kriegen wir das nächste Woche ja hin. Mhm. Vielleicht mit Gast, vielleicht ohne, ihr werdet es herausfinden. Auf jeden Fall mit euch.
Danke fürs Reinhören. Bis nächste Woche.
Bis dann.
Tschüss.